und willkommen bei Let's Talk About Horror. Der Podcast für Horrorfans von Horrorfans.
Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und an alle, die zum ersten Mal reinhören, herzlich willkommen. Nachdem wir neulich den ersten Predator mit Arnold Schwarzenegger besprochen haben, lag es nahe, dass man sich jetzt mal an den zweiten Teil wagt. Und deswegen reden wir heute über Predator 2 mit Danny Glover in der Hauptrolle aus dem Jahre 1990. Und ich freue mich, heute das erste Mal mit Cengiz zu sprechen. Bevor es losgeht, habe ich noch eine kurze Information an euch alle da draußen. Und zwar gibt es nämlich eine, ganz nette Nachricht, die ich für euch habe. Viele, die Social Media nutzen, haben es schon gesehen. Spotify hat mich neulich darüber informiert, dass es jetzt über 2000 Follower gibt, die Let's Talk About Horror folgen. Das heißt, 2000 Leute von euch bekommen alleine bei Spotify eine Information darüber, wenn eine neue Folge online geht. Und das finde ich wirklich der Hammer. Das sind mehr Follower als momentan auf Instagram. Und das finde ich ehrlich gesagt ein Ding. Auf Instagram müssten doch eigentlich sehr viel mehr Follower sein als nur bei einer Podcast-Plattform. Und deswegen an alle da draußen, die Instagram benutzen, aber Let's Talk About Horror noch nicht folgen. Ich gebe euch hiermit einfach die Information, schaut doch mal rein. Dort wird jede Woche zweimal gepostet, was für eine neue Folge online gehen wird, was gerade aufgenommen wird. Und es gibt natürlich auch sonstige Informationen zu allem. Es würde mich also echt freuen, wenn alle von euch auch mal bei Instagram vorbeigucken würden und Let's Talk About Horror folgen. Follower dort zu generieren ist tatsächlich unglaublich schwer. Das geht sehr, sehr schleppend voran. Da hätte ich eigentlich gedacht gehabt, dass das schneller gehen könnte, aber da muss man schon wirklich ordentlich Geduld haben, bis da die Zahlen nach oben gehen. Und deswegen freue ich mich über jeden Einzelnen, der auch auf Social Media folgt. In Ordnung, das waren die Informationen dazu. Jetzt kommen wir zur Folge. Hallo Cengiz.
Hallo Alex.
Schön, dass du dabei bist. Dein erstes Mal heute.
Jawohl, mein erstes Mal. Und da freue ich mich schon riesig drauf. Hat ja ein bisschen gedauert, aber am Schluss hat es dann doch geklappt.
Das ist richtig, ganz genau. Ja, wir sind schon etwas länger in Verbindung und ich freue mich, dass es jetzt endlich funktioniert. Und es ist auch eine sehr ungewöhnliche Zeit, gebe ich ganz ehrlich zu. Normalerweise nehme ich ja immer eher so abends auf oder später Nachmittag abends. Aber jetzt haben wir gerade mal 11 Uhr vormittags und dann ist es auch noch Sonntag. Für mich ist das eine sehr ungewöhnliche Zeit, sage ich ganz ehrlich.
Dein Podcast ist so meine Nummer 1 beim Joggen gehen zum Beispiel.
Oh, das freut mich, das höre ich gern. Dann direkt mal die Frage, wie lange hörst du den denn schon?
Jetzt muss ich mal kurz zurück überlegen. Bestimmt schon, ja, auf jeden Fall, ja.
Ein Jahr, okay. Und weil jetzt natürlich die Hörerinnen und Hörer dich noch nicht kennen, mal kurz ein paar Fragen zu dir. Wo kommst du her ungefähr?
Also ich komme aus Karlsruhe.
Ach ja.
Ich weiß nicht, du kommst ja aus Frankfurt oder was?
Aus der Nähe von Frankfurt, genau. Karlsruhe ist von mir 200 Kilometer ziemlich genau, glaube ich.
Ja. Warst du schon mal dort?
Ja, ich war in Karlsruhe schon mal für ein Fotoshooting. Ich habe ja früher fotografiert. Da habe ich damals jemanden getroffen für Fotos machen. Und mein Bruder war schon mehrfach in Karlsruhe, weil die Band Kraftwerk, die ja mit Sicherheit einigen von euch ein Begriff sein wird, also den Älteren zumindest, in Karlsruhe immer live spielt, wenn sie denn mal live spielen. Und dann waren sie jetzt zuletzt am Schloss, ne, Karlsruher Schloss, und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, da muss wohl recht toll gewesen sein.
Ja, da war ich leider im Urlaub.
Wärst du hingegangen? Kennst du Kraftwerk?
Ja, klar, natürlich. Einer meiner Lieblingsbands. Ich glaube aber auch, dass die Karten sehr, sehr schnell ausverkauft waren.
Ja, das ist ja immer so, ne? Die machen ja auch immer nur ein Konzert und dann dauert das nur wahrscheinlich Stunden und dann sind die weg. Jetzt noch die Frage, wie alt bist du, wenn du uns das anvertrauen möchtest?
Ja, gerne. Ich bin 45 Jahre alt.
Okay.
Bin mit Leib und Seele Film- und Horrorfan und was ich auch noch zu Karlsruhe sagen wollte, das ist eine der wenigen Städte, die tatsächlich noch eine Videothek haben.
Ich habe hier auch noch eine bei mir im Ort, nach wie vor noch.
Okay.
Ja, aber die sind ja immer, es sind ja sehr rar mittlerweile, ne?
Sehr rar und vor allem, ich glaube, dass einfach auch die Auswahl an Blu-rays halt jetzt dadurch, dass kaum noch welche produzieren, sehr spärlich geworden ist.
Ja.
Ich habe es in meiner früheren Zeit sehr gerne Zeit in der Videothek verbracht, muss aber sagen, dass das Feeling von damals, wenn man heute in eine reingeht, gar nicht mehr so aufkommt. Ja.
Das stimmt, das hat sich verändert, ne? Das ist wirklich so.
Ja, ja, ja.
Da hast du recht. Gut, das dazu. Dann würde ich aber sagen, kommen wir doch mal zu dem Film, wo wir heute drüber sprechen. Und den hast du dir ausgesucht. Wir hatten ja erst so ein paar andere Titel, hatte ich dir, glaube ich, genannt. Haben wir so ein bisschen hin und her überlegt. Und schließlich haben wir uns auf Predator 2 geeinigt. Fand ich eigentlich ganz witzig, weil ja erst vor wenigen Wochen mit Torben die Folge zu Predator 1 entstanden ist, mit Schwarzenegger. Und deswegen lag es irgendwie nahe, dann zu sagen, dann kann man auch jetzt den zweiten besprechen. Ein Film, den ich niemals geguckt habe, bis gestern Abend. Heute Morgen habe ich ihn noch fertig geschaut. Und sag du doch mal, einfach mal ein paar Sätzen, wie gefällt dir der zweite Teil und warum wolltest du den gerne besprechen?
Ja, wie du sagst, vor kurzem war ja dein Predator 1 Podcast. Meine Meinung zu dem Film ist, dass der mindestens genauso gut ist wie der erste Teil. Mhm. Und er es auch verdient hat, besprochen zu werden. Auch natürlich in die Thematik Action-Horror reingehört. Und der mir bei den, im Gegensatz zu den anderen Filmen, noch am besten gefallen hat.
Ja.
Und wie gesagt, ich finde den, ja gut, vom für heutige Tage reißt einen jetzt nicht mehr unbedingt vom Hocker, aber der Film ist vom Wertegrad sehr hoch und interessant und vor allem ziemlich handgemacht auch, also wenig CGI.
Da ja gut, da hatten sie auch noch nicht so die Möglichkeiten, ne?
Genau, da komme ich noch später ein bisschen dazu, was da der Regisseur dazu gesagt hat in einem Audiokommentar, aber
oh, das wäre interessant.
Der spielt ja in L.A., also auch wieder in einem Dschungel, ne, aber in einem Stadtdschungel. Und da spielt ja in L.A. und da wird auch so ein bisschen die Gang-Rivalisierung thematisiert, was ich auch sehr passend finde in dem Film. Ja,
okay. In Ordnung. Also ich habe den Film, wie gesagt, jetzt zum ersten Mal geguckt und ich habe ja so oft so ein gewisses Gefühl gegenüber alten Streifen. Ich habe oft nie Bock drauf, weil ich denke, die enttäuschen mich. Und wenn ich dann aufgrund des Podcasts dann diesen Film endlich dann mal dann doch schaue, dann ist es eigentlich so gut wie nie so, dass ich dann danach sage, boah, da habe ich diesen Film aber echt zu Unrecht Jahrzehnte nicht gesehen. Also da habe ich ja einen Top-Film verpasst. Also es war auch hier wieder der Fall, dass ich nicht umgerissen wurde vor Begeisterung. Ich will aber auch nicht sagen, dass es ein schlechter Film ist. Also er hatte schon seine guten Momente, aber er ist aus heutiger Sicht, ne, jetzt guckt man natürlich einen alten Film mit heutigen Sehgewohnheiten und mich hat er jetzt nicht vom Hocker gehauen. Es ist aber, glaube ich, auch ganz anders, ne, das habe ich tausendmal gesagt, wenn man mit einem Film aufwächst, dann hat man natürlich ein anderes Feeling dazu. Ne? Gerade so Nostalgiefaktor spielt da, glaube ich, auch immer mit rein. Es gibt ja jetzt auch so, ich könnte mir wahrscheinlich vorstellen, dass wenn ich Der Exorzist jetzt zum ersten Mal schauen würde, ja, dann würde ich wahrscheinlich auch sagen, oh Gott, Mann, was ist das langweiliger Shit. Und dann guckt man den auch noch auf 4K, weißt du, dann siehst du dann die ganzen Prosthetics im Gesicht, ja, ja, ne, und so. Ja. Und dann denkt man, was, das soll ein schockierender Film sein. Jetzt habe ich den allerdings natürlich geguckt in den 90ern zum ersten Mal, wo ich noch sehr viel jünger war. Und dann auch noch auf VHS, wo die Qualität noch schlechter war. Und dann hat mich dieser Film natürlich extrem schockiert und ist für heute natürlich immer noch ein absoluter kultiger Streifen. Würde ich den jetzt zum ersten Mal gucken, wahrscheinlich würde ich ihn auch nicht so toll finden. Aber gut, ich will aber nicht sagen, dass Predator 2 jetzt unfassbar schlecht ist. Ich habe sehr viel Schlechtes darüber gehört. Ne? Ich habe aber auch ein bisschen was Gutes darüber gehört. Also ich habe natürlich auch, da gehe ich direkt mal drauf ein, ja wieder in der Community gefragt, was dann die Leute von Predator 2 halten. Da haben sich jetzt nicht so viele gerissen zu antworten, weil der Film dann wohl doch auch denn eher unbekannt ist, glaube ich. Hier schreibt zum Beispiel Teilnehmer Patrick, der macht Spaß und hat GTA-Vibes. Ich habe das gelesen, bevor ich den Film geguckt habe, wo ich mir dachte, what the fuck? Das habe ich irgendwie nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es allerdings. Danach hätte aber Schluss sein müssen. Zu den anderen Teilen kommen wir gleich nochmal. Dann schreibt Teilnehmer Christian, macht Spaß, aber mehr Action als Horror. Aber Predator hat hier wohl die coolsten Waffen. Okay, dann schreibt Teilnehmer Schwecke, wirkt auf mich irgendwie immer wie eine TV-Produktion. Trotzdem gut und Paxton ist der King. Und da war mir klar, dass Bill Paxton mitspielt, das wusste ich vorher gar nicht. Ich habe auch diesen Kommentar vorher gelesen und dachte, Paxton, da spielt Bill Paxton mit in Predator 2? Ich dachte, ich lese nicht richtig.
Ja,
das habe ich dann auch gesehen. Er hat eine katastrophale Synchronsprecher hier, ne, in dem TL. Also ich habe die ganze Zeit seine Originalstimme gehört vor meinem inneren Ohr. Ich habe ihn auf Deutsch gucken müssen. Also er klingt furchtbar hier im Film.
Man kann mich jetzt nicht so 100% an seine Stimme erinnern, aber wie gesagt, die deutsche Synchronisation ist auch in dem Fall nicht schlecht, aber trotzdem ist es besser, den auf Englisch zu schauen.
Ja, das stimmt. Ja. Es gibt aber hier sehr, sehr viele bekannte deutsche Sprecher, ne? Also hier hast du wirklich so viele deutsche bekannte Stimmen. Und selbst Danny Glover hat hier seinen Sprecher bekommen, den er ja auch in Lethal Weapon hatte und auch später sogar dann in Saw. Also das ist wirklich gut, aber ich muss sagen, dass die Stimmen hier extremst fehlbesetzt sind. Also du hast hier den Sprecher von Schwarzenegger, der passt nicht auf den. Der Sprecher von Gary Busey passt auch wiederum nicht. Das ist der, ich glaube Joachim Tennstedt ist das, der hat Mel Gibson gesprochen lang, passt auch nicht auf ihn. Es gibt hier so viele Rollen und Stimmen, wo du halt echt so sagst, ja, das passt gar nicht. Also da sind wirklich viele fehlbesetzt. Aber okay, gut. Ich gehe nochmal weiter auf die Kommentare ein. Sascha schreibt, starke Fortsetzung eines starken ersten Teils, absolute Nostalgie. Und dann schreibt dann hier Dominik, der ist mega gut, dreckiger Wichser in Anführungsstrichen. Dann schreibt der Mike, toller zweiter Teil. Und dann steht hier, tut mir leid, absolut kein Interesse, fand schon den ersten nicht gut. Und dann ist er auch noch ohne Arnold. Okay, ja klar, der erste Teil, ich weiß nicht, also er ist natürlich ein kultiger Film. Aber wie ich ja auch in der Folge mit Torben auch schon sagte, reizt der mich auch nicht mehr so extrem. Wie ist das bei dir, was den ersten Teil angeht? Hast du da immer noch auch Nostalgie-Feeling?
Ja, beim ersten Teil, ja, der gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, ein ziemlich auf Arnold zugeschnittener Film, finde ich auch.
Richtig, ja. Ne?
Dann finde ich halt auch diese Background-Story mit Jean-Claude Van Damme witzig, dass er da den Predator spielen sollte.
Richtig, ja.
Und ja, und ich bin ja auch ein absoluter Fan von John McTiernan.
Ja.
Ich mag alle seine Filme. Schade, dass der da jetzt auch nichts mehr dreht. Hat wohl wegen dem Michael Crichton irgendwie hat Stress mit ihm bekommen und das hat sich sehr negativ auf seine Karriere ausgewirkt.
Okay, das habe ich gar nicht so richtig gehört, ja. Aber irgendwas klingelt da.
Ja, ja, sein letzter Film war ja der 13. Krieger.
Seitdem hat er nichts mehr gemacht.
Ich glaub noch Rollerball, aber dann seitdem hat er nichts mehr gemacht, nein. Und irgendwie habe ich dann gelesen, weil ich natürlich neue Filme erwartet habe, was da los ist, und habe gelesen, dass er da mit diesem Michael Crichton Stress bekommen hat und deswegen...
Das muss aber auch schon sehr lange her sein, ne?
Ja, es ist lange her, genau.
Ja, weil Michael Crichton ist ja schon ewig tot. Na, der ist ja schon lange nicht mehr.
Ja, ja, das wie gesagt, ich glaube, das war jetzt bei den Dreharbeiten zum 13. Krieger, ja.
Dann ist das wahrscheinlich wegen der Buchadaption, ne? Ist das nicht der 13. Krieger von ihm? Ist das nicht ein Buch von ihm? Ja, genau, dann klärt sich das natürlich. Dann schreibt noch jemand, oh, das ist sehr lange her, als ich den gesehen habe, aber ich glaube, ich fand ihn damals richtig gut. Und dann kam jetzt noch jüngst ein Kommentar dazu von Marcel, war nicht grauenvoll schlecht, aber es hätte auch bei einem Predator-Film bleiben können. So, und das war die Kommentare der Community.
Ja, da gibt es doch ein paar Leute, die dann wirklich ganz gut finden.
Ja, ganz genau. Okay, dann würde ich auch sagen, dann kommen wir mal rein. Und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Also ich war gestern, als ich den angefangen habe, schon relativ schnell etwas ernüchtert gewesen, weil diese, ach Gott, ich fand den Anfang schon wirklich sehr grenzwertig, weil wir haben ja diese Schießerei zwischen dieser Gang und der Polizei. Und ich habe so ein bisschen, manchmal ganz ehrlich gesagt, so fast schon nackte Kanone-Vibes gehabt. Das klingt jetzt gemein, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Also es gibt nackte Kanone diesen Moment, wo du doch Leslie Nielsen siehst und den Bösewicht. Beide sind in Deckung und schießen immer aufeinander. Und dann siehst du dann irgendwann die totale und siehst, dass sie nur anderthalb Meter voneinander entfernt sind, weißt du?
Ja, 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 gut. Da hast du schon recht, ja.
Also die sind sich doch so nah, diese Gruppen, also die Polizei und diese Gang, also die sind doch keine 10 ja. Meter voneinander entfernt. Und dann gibt es ja auch diesen Punkt, wo du dann diesen einen Typen mit der Maschinenpistole schießen siehst und siehst aber, dass hinten nirgendwo auch nur eine Kugel irgendwo ankommt, ja, weil ja, da haben sie ja überhaupt nicht drauf geachtet. Und dann siehst du diesen Typen, der diese zwei Waffen hat, in jeder Hand eine, und anstatt halt einfach nur zu schießen, macht er ja noch so komische Bewegungen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht Rückstoß darstellen soll, aber das ist so unfreiwillig komisch und comedyhaft. Also da muss ich ehrlich sagen, da muss ich gestern denken, ich glaube, ich schaue hier einen Comedy-Film. Tut mir leid, aber das waren so meine ersten Gedanken. Ich meine, mir war klar, dass dem nicht so ist, aber da sind Szenen dabei, die fand ich schon echt lachhaft, ganz ehrlich. Also diese erste Schießerei war lachhaft.
Ja, also mir geht es ja genauso. Jetzt, wo ich ihn nach langer Zeit wieder mal geschaut habe.
Das wirkt nicht mehr, oder?
Nee, und vor allem sind da viele Szenen, wo wirklich unfreiwillig komisch sind. Das ist mir auch an mehreren Stellen, ging mir es genauso.
Ging es dir genauso, okay.
Das sind ja die Kolumbianer am Anfang, ne? So eine kolumbianische Gang, die gegen die Polizei da die Schießerei macht. Das geht ja um ein Drogenkartell, dass die vielleicht auch unter Einfluss von irgendwelchen Medikamenten standen und dadurch halt so eine kommt alle her Taktik da gefahren haben. Ne?
Ja, es kommt ja auch noch dazu, dass auch diese Täter, also diese Kolumbianer, wie du sagst, dass die ja auch teilweise gar nicht geschützt sind. Und wie können dann auch manchmal, wenn sie dann schießen, dann siehst du, wie die Polizei getroffen wird und du siehst, dass die stehen, dass die gar nicht in Deckung waren. Mann, die Schießerei läuft doch schon seit Minuten, wieso bist du nicht in Deckung? Also hat wirklich vieles nicht funktioniert. Und dann, und das muss ich halt auch sagen, Gott, ich muss halt echt sagen, also das war mir wirklich vieles zu blöd. So, dann kommt ja dann Danny Glover jetzt dazu, der fährt allerdings ungebremst durch die ganze Automenge, also seiner Kollegen, weißt du, so, man könnte ja auch eventuell einen Kollegen überfahren versehentlich, aber das ist in dem Fall nicht jetzt wichtig. Also er rast dann da durch, steigt dann aus und hier merkst du so eindeutig, dass die Gang halt separat gefilmt wurde zu den Stunts und weil die hier völlig ungeschützt sind bei diesem Polizeiauto. Also das war wirklich nicht gut, aber das ist wirklich nur das, der Rest ist in Ordnung, aber diese Szene, diese Anfangssequenz war wirklich dumm, muss ich sagen. Was mich begeistert hat, also das war gut, war das explodierende Polizeiauto, das hat ja einen richtigen Flip gemacht in der Luft, ne?
Ja,
also
das
war wiederum in Ordnung, da gab es wieder Pluspunkte für, aber sonst war ich von vielen aus dieser Szene überhaupt nicht überzeugt. Es gibt ja dann diesen Moment, dass sie ja dann zusammen, wir sind ja mit dem Kollegen und mit, also ich glaube, es ist Danny heißt der Kollege und dann ist ja noch die andere Kollegin, die Lenora, oder Leona heißt sie, und dann überlegen sie ja dann, oh, die haben uns eingekesselt und wir kommen da nicht ran und was machen wir bloß hier und so läuft ja das dann ab und dann macht ja dann Harrigan, okay, er hat die beste Idee, er steigt mal schnell in sein Auto, fährt mal eben die Tür ab, ne, das ist normales Polizeialltag.
Soll er wohl aber auch selber gemacht haben, den Stunt.
Tatsache, okay.
Ja, das hat bei dem Audiokommentar vom Regisseur. Diese Anfangsszene, hat er auch gesagt, die war auch sehr schwer zu drehen. Wäre heute so nicht mehr möglich, sagt er auch, vom Aufwand her.
Ja,
Auch wegen der Gesetzeslage. Deswegen hat er vielleicht, wie du sagst, diese Gang separat abgefilmt mit der Polizei. Er hat auch schon gesagt, dieser Stunt mit dem Danny Glover war auch sehr schwierig.
Ja.
Wo er mit diesem Auto da vorbeifährt und diese Rambo-Aktion macht. Ich denke einfach, dass auch diese Szene gedacht war wie, ja, jetzt steigen wir mal richtig dick ein in den Film. Ja,
ja, also ich habe auch gelesen, dass ich wusste nicht, welche Alley-Szene damit gemeint ist. Also Alley ist eine Gasse, habe ich auf Englisch gelesen, dass es wohl eine Gasse gab, in der sie drehten, wo sie auch sehr laut waren. Also vielleicht ist das sogar diese Szene hier und dass die Anwohner sich ständig gestört gefühlt haben und die haben dann sogar teilweise Scheiße runtergeschmissen auf die Crew. Also damit rede ich jetzt wirklich von Scheiße, ne? Und nicht jetzt nur von Müll oder so. Also es muss furchtbar gewesen sein. Und dann war dieser Dreck und der Müll und dieser ganze Schund, der da lag, war dann teilweise auch schlichtweg echt. Ne? Das mussten die nicht mal irgendwie so, also die Straße mussten sie nicht mal als verwahrlost darstellen. Und dann wurde sogar noch, und das hat noch Sahnehäubchen, haben sie sogar noch eine Leiche gefunden dort. Da hat wohl eine Leiche gelegen irgendwo in dieser Gasse, was die Dreharbeiten dann natürlich beendet hat. Vorerst, weil dann da ja auch dann sogar wohl Mord stattgefunden hatte. Das muss man sich mal vorstellen. Also, und Ratten gab es da.
In LA wahrscheinlich leider nichts Ungewöhnliches, aber ja, das habe ich jetzt auch nicht gehört.
Also zumindest habe ich das gelesen, wie viel jetzt Wahrheitsgehalt dahinter ist. Ich denke, das hätte der Regisseur vielleicht im Audiokommentar erwähnt, ne? Also
er hat zumindest mal erwähnt, dass die Straße auf jeden Fall auch mal für 2 Wochen komplett gesperrt war. Was halt auch nicht möglich wäre. Ne? Und wie gesagt, und wegen den Anwohnern, er hat auch erzählt, dass da Hubschrauber jedes Mal da waren und die Explosionen.
Ja.
Ich denke da schon, dass die Anwohner nicht so amused waren über.
Ja, aber auf der anderen Seite ist es doch auch immer schön. Man kann auch mal ein Filmteam zugucken, ist doch auch eine schöne Sache. Naja gut, jedenfalls ist es so, er fährt sich die Tür ab und dann fährt er dann praktisch raushängend auf diese Gang zu. Die schießen natürlich auf ihn, aber natürlich durch die Scheibe, weil sie ihn ja hinterm Steuer erwarten. Aber er hängt ja dann seitlich raus und fährt ja dann in so eine Art Rambo-Manier dann praktisch hin, kann sich dann aber auch dann, ohne dass die es mitkriegen, hinten herum annähern und ballert die Gang ja dann nieder von hinten. Ne? Und das wird ja aber auch schon alles die ganze Zeit von einem Predator ja beobachtet. Wir haben ja immer wieder die Sichtweise unseres
Predator. Ja.
Ganz genau, ja.
Diese Infrarot-Sichtweise, ja. Mhm. Man sieht dann auch, wie die Kolumbianer auch schon langsam abhauen in ihr Waffendepot.
So ist es, genau. Da machen sie sich dann nieder. Sie wollen halt sich nicht geschlagen geben. Da wird ja dann halt auch auf Spanisch dann gesprochen. Dann nehmen sie ja auch Koks alle zu sich, ne? Das schmieren die sich ja regelrecht ins Gesicht, ne?
Ja. Vor allem der eine, der schlief da richtig dran und kommt alle her, ich bin bereit für euch.
Richtig, genau. Ja, und dann ist es aber so, dass sie ja aber auch dann beobachtet werden von Predator und das wissen die natürlich nicht. Und während die ja dann dort eigentlich ja dann nach neuen Waffen holen, um ja dann diese Schießerei mit der Polizei unten fortzusetzen, werden sie ja von Predator auf einmal überrascht. Das sehen wir nicht, aber das ist uns natürlich klar, weil die überhaupt nicht wissen, was los ist. Und da ist ja so ein Glasdach über ihnen, das zerbricht und dann fallen die Scherben auf die runter. Und dann gibt es ja aber auch eine Explosion oben. Ich weiß nicht, warum, was diese Explosion ausgelöst hat, warum, ich habe keinen Schimmer. Jedenfalls sehen die das von unten und denken, ach du Scheiße, die fahren besonders hohe Geschütze auf hier. Aber sie gehen halt jetzt in das Gebäude nach oben und wollen dann logischerweise da oben stürmen, um das dann zu beenden. Fun Fact ist, hier spielt eine junge Frau mit, die heißt Maria Conchita Alonso. Die habe ich gesehen und dachte mir sofort, ach guck an, das ist doch die von Total Recall mit Schwarzenegger, die spielt die Melina. Da war ich absolut überzeugt, aber das ist sie halt eben nicht, ne? Sie spielt halt eben in Running Man spielt sie mit Schwarzenegger mit und nicht in Total Recall. Also ich habe gewusst, die ist in einem Schwarzenegger-Film, aber ich habe den falschen Film im Kopf gehabt.
Auch was interessant ist, diese Maria Conchita Alonso war extra für den Film bei einer Polizeistreife dabei, die speziell für schwarze Magie zugeteilt worden ist.
Ach, Tatsache.
Um da sich für den, um da für den Film da Vorgänge kennenzulernen. Also sie war definitiv für die Dreharbeiten, wurde sie dann mit einer Polizeicrew, die speziell für schwarze Magie im Einsatz waren, wurde sie dann mitgeschickt, damit sie da sich auf den Film besser vorbereiten kann.
Ah ja, okay, interessant. Ich habe diese Frau nie wieder woanders gesehen. Also ich kenne sie nur aus Running Man, habe sie aber trotzdem sofort erkannt hier. Klar, jetzt, wie gesagt, ich habe sie erst in den falschen Film gesteckt, aber dann ist es mir dann doch noch erschienen, wo sie wirklich mitgespielt hat. Und ich finde die hier in der Rolle aber fehlbesetzt. Ich nehme ihr die Polizistin absolut nicht ab. Ich habe ihr in Running Man die Frau abgenommen als natürlich geängstigte und entführte junge Frau, das ist klar, aber die Polizistin nehme ich ihr hier überhaupt nicht ab. Also auch wenn sie in der vorherigen Szene am Polizeiauto lehnen und dann, wisst ihr, wie sie die Waffe so hält, so wie das früher so auf 80er-Jahre-Titelbildern waren, weißt du, die Waffe so nach oben gehalten, das glaube ich ihr nicht, also überhaupt nicht.
Der Regisseur versucht sie auch als so taffe Frau da darzustellen.
Ganz genau, aber das funktioniert nicht.
Nee, es funktioniert nicht, vor allem, wie du sagst, sie kommt zum Glück auch nicht so arg oft vor in einem Streifen, aber mich hat sie jetzt auch nicht wirklich überzeugt. Wen man noch erwähnen könnte, ist dieser Ruben Blades, Ja, also der Partner von Danny Glover am Anfang, das ist aus Panama, in Panama ein ganz bekannter Star und Sänger. Ja, genau, der Danny. Und der war beinahe mal Präsident geworden in Panama. Also,
ach, verrückt. Das wusste ich nicht.
Ja, das ist anscheinend auf jeden Fall in Panama eine ganz große Nummer. Und ja.
Okay. Gut, okay. Auf jeden Fall ist es ja dann so, sie stürmen jetzt ja oben und die sind ja alle irgendwie wohl verreckt dort in der Explosion. Nur dieser eine langhaarige Typ mit seinen Waffen, der ist dann noch dort und ballert auf die Polizei und rennt dann nach oben bis aufs Dach. Und als er dann ganz oben steht, dann auch am Sims praktisch, ne, direkt, also wo es runtergeht.
Der guckt nur, wo der Predator ist, und der ist da so unter Schock, dass der Danny Glover ihn jetzt gar nicht mehr interessiert, obwohl er eine Waffe auf ihn richtet.
Richtig, genau. Und er schießt ja dann auf diese Figur, ja, die ja dann da steht, die er ja nur schemenhaft sieht und schreit, weil er da ja weiß, dass letzten Endes dieses Ding da jetzt für Massaker gesorgt hat vor seinen Augen. Das weiß natürlich jetzt die Polizei nicht. Und er ballert dann drauf los. Und natürlich schießt Harrigan dann hier jetzt. Und der Typ fällt halt vom Dach und ist dann eben Geschichte, ne? Ist dann vorbei. Dann kommen ja dann seine Kollegen, ne, oben rein und auch dann auch alle raus und gucken dann vom Dach, und dann ist der Typ ja genau auf einen Tisch gefallen oder auf einen Wagen. Also irgendwie konnte ich das nicht erkennen, aber der muss halt irgendwie genau auf irgendwas Tisch gefallen.
Ja, ein Tisch mit einer schönen Tischdecke, ja.
Ja, genau. Oben.
Und dann auch mal kurz den Predator mit seiner Tarnung, denn der kommt dann auch mal kurz vor, was auch laut dem Regisseur eine ganz komplizierte Arbeit war, weil ja Computereffekte damals nicht so möglich waren wie heute. Es wurde anscheinend mit richtiger Handarbeit damals noch gemacht, diese Szenen, wo der Predator da unsichtbar übers Bild huscht. Ja.
Und du musst halt bedenken, der Film ist nur ein Jahr vor Terminator 2, ne, gedreht worden. Also, wenn du mal vergleichst. Ne?
89. Also Dreharbeiten waren 89.
Aha, okay. Und 90 erschienen dann?
90 ist er erschienen, beziehungsweise bei uns weiß ich jetzt nicht, warum es so lang gedauert hat. Bei uns ist er sogar erst 91 erschienen.
Mhm, okay.
Aber das war damals, kam das öfter vor, dass Filme erst ein, zwei Jahre später nach dem US-Release bei uns.
Ja, das ist ja halt auch wahrscheinlich geschuldet der Synchronisation, die musste erstmal gemacht werden, und es hat halt einfach länger gedauert. Heute ist ja auch alles so digital und digital übertragbar und so. Das ist natürlich damals klar gewesen, dass das länger gedauert hat. Okay, naja, gut. Der Typ ist vom Dach gefallen, liegt da jetzt, und jetzt gehen sie wieder zurück rein und sehen ja dann dort dieses extreme Massaker. Also da ist ja das Blut an den Wänden, an den Decken. Da liegen ja so viele wirklich zerfetzte Leichen auf den Boden, wo ich mir sagte, oh ja, also die 18 ist schon gerechtfertigt, das ist schon hart.
Definitiv. Der ist ja nach wie vor 18, der Film.
Ja, genau. Wurde nicht runtergestuft zwischendurch, ne?
Er wurde nicht runtergestuft. Der erste wurde auf 16 runtergestuft. Und den zweiten haben sie jetzt uncut. FSK ab 18 gelassen, aber die alte 18er-Version auf VHS, die war wohl auch leicht geschnitten.
Okay.
Und die war auch indiziert. Die Indizierung haben sie ja 2014 aufgehoben.
Okay.
Aber wie gesagt, der Härtegrad ist ja um einiges höher als beim ersten Teil, und von daher ist er zu Recht noch ab 18.
Das
Was
stimmt.
Da auch lustig war, ein lustiger Kommentar vom Regisseur, wie du sagst, die kommen ja in dieses Zimmer rein, wo nur noch Blut überall an den Wänden klebt.
Ja.
Da sagt er dann so, ja, Blut, Waffen und Koks, ein richtiger 80er-Film halt.
Ja, das hat er gesagt, hat er recht.
Und dann genau. Hat er das gesagt im Audiokommentar, das fand ich nicht schlecht.
Ja. Das ist lustig, ja.
Da sieht man dann, wie im ersten Teil, die ersten gehäuteten Leichen, die dann auch schon über der Decke hängen.
Also ein Typ hängt da oben, hängt also praktisch oben dann an der Decke. Und den siehst du zwar jetzt so nicht von vorne, aber die meinen ja dann auch, wie zum Teufel hängt der da oben? Ja, ich meine, also der wiegt mit Sicherheit 100 Kilo, und hier ist keine Leiter, hier ist nix.
Genau, so schnell vor allem alles hier.
Genau, und so schnell,
die
genau.
Sich ja da auch. Ja, und vor allem, wie man es geschafft hat, so viele Männer auch. Man sieht ja auch die Leichen in dem Raum. Die teilweise richtig in der Brust so mega Einschusslöcher haben, da fangen die jetzt an, sich zu wundern, wer denn so schnell so harte Gewalt ausüben konnte.
Ja, richtig. der Danny, der ist ja in so einem Nebenraum und hat ja dann oben auch mitbekommen, dass da ja dann so eine schemhafte Gestalt unterwegs ist, aber das kann er nicht so richtig ausmachen. Und dann sagt er doch auch, dass irgendwas auf dem Dach ist oder irgendwas von auf da oben ist. Ja, ne? Aber sie gehen jetzt genau. Dann nicht nochmal hoch, weil da waren sie jetzt sowieso eben gewesen und sind ja jetzt in der nächsten Szene unten und gucken sich ja dann nochmal den Toten an, der gerade vom Dach gefallen ist. Und ja, und dann kommt dieser Moment, dass ja dann dieser Chef oder dieser Typ doch dann da aufkommt. Das ist nämlich vom FBI, oder? Kann das sein? Kannst du mir sagen, wer das ist und warum er ihn so anmault?
Ja, das ist, glaube ich, sein Chief. Und da kommt, was auch in den Filmen damals üblich war, da kommt dann immer der Chief, der einen zusammenscheißt. Und der Danny Glover, der typische Polizist ist, der nicht auf die Regeln hört, aber das ist, soweit ich weiß, sein Vorgesetzter. Und kurz darauf kommt ja auch schon dieses Special Team mit dem Gary Busey, wo dann den Predator quasi, wo die mit dem Hubschrauber landen und den Predator da beobachten wollen.
Richtig, genau. Was mich hier gestern wirklich gewundert hat, ist die Tatsache, dass er ja dann irgendwie dann zu ihm ja dann meint, dass also das FBI das hier übernimmt und so habe ich das zumindest jetzt verstanden. Und dann ruft ja dann Harrigan ihm ja noch etwas nach. Das ist übrigens Heinemann, also Captain Phil Heinemann heißt er. Und dann meint er dann, warum das eigentlich so ist und so. Und dann sagt er zu ihm, Insubordination. Und kannst du dir vorstellen, was damit gemeint ist, mit Insubordination?
Sagt mir jetzt nichts mehr.
Ja, das sagt er aber im Deutschen zu ihm als Antwort. Und das ist Insubordination ist das englische Wort für Nicht-Gehorsam sein, also Ungehorsamkeit. Und ich ist für mich ein Rätsel. Wie kann man dieses englische Wort einfach nur deutsch aussprechen? Also hatten sie kein Wörterbuch damals da, das denen dieses Wort korrekt übersetzte oder so? Es ist für mich ein Rätsel, wie man das so in den 1990 in einen deutschen Film rein übersetzen kann. Das ist völliger Scheißdreck, oder?
Ja, vielleicht haben sie das Wort selber nicht kapiert.
Ja, was wird so gewesen sein?
Dann haben sie einfach direkt übernommen, ja.
Ja gut, man konnte halt, damals war die Synchronisierung schwieriger und Übersetzung. Du musstest dich damals wirklich darauf verlassen können, es zu können oder halt vielleicht sogar mal mit einem Wörterbuch arbeiten. Heute ist es natürlich alles leichter, ne? Na gut, okay, es ist ja dann so, wie gesagt, er soll, der Fall, der ist jetzt ein FBI-Fall und dann sind wir jetzt in der nächsten Szene in der Polizeipräsidium und das ist ja eine Katastrophe, ne? Also könntest du da arbeiten wollen? Wie das da aussieht? Also furchtbar, furchtbar. Also
so überfüllt.
Absolut,
und,
ja.
Und dann noch die Hitze in dem Film, ja genau.
Es ist ja so, dass er dann dort, während er bei seinem Chief sitzt, ne, also das ist Captain Pilgrim, der sagt ihm ja dann auch sowas, dass das FBI übernimmt und dann kommt ja dann Gary Busey rein, das als Peter Case heißt er hier, der ja dann dazukommt, sich vorstellt und ich glaube, korrigier mich, wenn ich da falsch liege, du hast ihn jetzt schon öfter gesehen, also er sagt auch zu ihm, dass das jetzt definitiv ein FBI-Fall ist und er damit nichts mehr zu tun hat. Ist das der Text, den sie jetzt hier haben im Büro? Weißt du das zufällig?
Genau, da kommt ja der Gary Busey rein und sagt ihm dann, dass das ein spezieller Fall ist und dass die dann übernehmen und er nichts mehr zu schaffen hat. Und der Danny Glover jetzt natürlich dieses typische Ja, Sir, dieses angepisste Ja, Sir dann auch macht.
Richtig, genau. Und wir haben jetzt auch Bill Paxton, der dabei ist. Jerry Lambert spielt er hier. Und wie schon sagte, ist sein Synchronsprecher ganz furchtbar. Ich konnte die Stimme überhaupt nicht hier auf ihn ertragen. Und ich habe halt immer, weil ich ja weiß, wie er klingt eigentlich, immer seine Standardstimme vor Augen, also vor meinem inneren Ohr gehabt. Er ist hier so ein Typ, der will Witze machen, er will spaßig sein und auch die Leona hat überhaupt keinen Bock auf ihn und ist auch so richtig abweisend, aber er will ja trotzdem Witze an den will ja Witze drücken und so um den Dreh, also ist also so typische Filmfigur, ne? So würdest du doch gar nicht sein, oder? Wenn dir jemand dir so gegenüberkommt, dann zwingst du dir den noch was auf, oder? Der Lambert hat ja auf Harrigan gewartet die ganze Zeit. Er wollte ja die ganze Zeit mit ihm sprechen und hat ja jetzt aber dieses Gespräch gehabt, erstmal mit der Leona und dann ja auch noch mit seinem Chief. Und jetzt sitzt er dann mit im Büro mit Lambert zusammen. Und dann sagt er doch zu ihm so viel wie, hör zu, ich sag das nur einmal, wenn sie sich benehmen oder uns anpassen, dann sind sie im Team willkommen, dann haben sie das gesamte Team hinter sich. Aber wenn sie uns irgendwie so gesehen ans Bein pissen, dann sind sie auch ganz schnell wieder weg oder sowas. Kannst du mir sagen, warum Lambert überhaupt da ist? Warum wird er dahin versetzt? Ist er dafür da, um diesem Fall zuzustimmen, oder ist er sowieso einfach ein Neuling, der jetzt gerade kommt? Hast du da Infos zu?
Infos jetzt nicht direkt, aber jetzt vom Empfinden her beim Filmschauen, das ist einfach dieser Neuling, der da so ein bisschen hitzköpfig daherkommt
und ja, genau.
Da einfach mitmacht. Und wie ich dir gesagt habe, diese Kollegin Conchita Alonso macht dann ihre erste Szene, wo sie als taffe Frau gezeigt wird, wo er versucht, sie ja so ein bisschen anzubaggern in der Szene, und die greift ihm halt dann mit voller Wucht unten rein und sagt dann: hier, mit mir nicht. Das soll ja dann wieder zeigen, hier, taffe Frau, Polizistin.
Genau.
Aber er ist auf jeden Fall der Neuling, der da jetzt irgendwie typisch Bill Paxton auch, der spielt ja immer so ein bisschen auch übertrieben, genauso wie er, finde ich, bei Alien 2 gespielt hat. Kommt dann so ein bisschen auch ein bisschen cocky rüber in dem.
Das ist richtig, ja, das stimmt. Wir sind ja dann in der nächsten irrelevanten Szene. Da sind wir in so einem extrem großen, ganz tollen Penthouse zugange. Und da haben wir ja dann ein Pärchen, die gerade zugange sind miteinander.
Jawohl.
Aber wie sie auf ihm abgeht, also hast du sowas schon mal gesehen?
Ja, da habe ich auch erstmal lachen müssen. Das ist eine total überzogene Szene, aber.
Absolut, ne? Absolut, finde ich auch.
Ist halt auch wohl ein Pornostar, diese Darstellerin.
Ach ja, also ist das so?
Danach, okay. Ja, die hat danach eine Karriere dann in dem Metier gemacht. Ja.
Okay, dann war das hier praktisch ihr Vorstellungsvideo dann immer, ne? Das konnte sie dann immer zur Vorstellung einschicken. Ne? Wenn sie dann irgendwo bei dem Pornocasting war, da hat sie gesagt, ich war bei Predator 2 dabei. Ja. Während sie dann so auf ihm zugange ist, wird plötzlich die Tür aufgebrochen und dann wird auch schon um sich geschossen. Also wahrscheinlich so Bodyguards werden dann gekillt. Und dann wird ja dann die Frau von ihm gerissen, zur Seite gepackt. Und dieser Typ wird da jetzt aufgehängt an den Beinen nach unten. Und dann hast du da diese Gang. Und jetzt musst du uns bitte mal erklären oder wenigstens mir erklären, vielleicht wissen alle anderen, was hat es damit auf sich? Wer ist diese Gang? Wer ist dieser Typ? Und warum hängen die ihn auf? Kannst du mir diese Szene mal erklären?
Ja, also dieser Typ, wo jetzt mit der Frau zugange ist, so wie wir gesagt haben, das muss irgendwie von den Kolumbianern ein größerer Drogenboss sein.
Ja.
Und wie gesagt, der Film spielt ja in L.A., wo zwei rivalisierende Gangs, Jamaikaner und Kolumbianer, hier einen Krieg haben. Und die, wo da reinkommen, sind wohl dann auch die Jamaikaner, wo ihn dann umbringen wollen, um die Herrschaft da an sich zu reißen, die Straßenherrschaft.
Ah ja, okay, in Ordnung.
Sagen sie ja auch. Und die machen das natürlich in voller Voodoo-Manier, indem sie ihn da aufhängen und dann schön Kerzen außenrum machen. Ein Jamaikaner, wo dann vor ihm steht, wo ihn dann so anmalt, der sagt ja dann auch, es geht hier nicht um
Geld.
Es geht hier nicht um Geld, sondern es geht hier um die Szene ist einfach dazu da, um die Straßenmacht da an sich zu reißen. Die wollen nicht wahrscheinlich, also die wollen den Drogenboss, den Kolumbianischen, ausschalten, um dann selber das Zepter zu übernehmen. Ja.
Ja, in Ordnung, okay. Ja, es ist ja dann so, dass während sie ja dann dabei sind, ihn ja dann auch umzubringen, also er wird ja dann auch erstochen, ne, also mit so einem Riesenmesser, da kommt ja dann auf einmal plötzlich, vom Predator, diese typischen drei Dots, ne, sind auf einem von den Tätern genau zu sehen, und dann wird er auch schon abgeknallt und die drehen natürlich alle direkt auf und schießen in diese Richtung, dann wird ja auch einer von denen in so ein Netz eingespannt, ne, und liegt ja dann, hängt ja dann auch an der Wand, dann schießen die Kollegen ja auch auf ihn drauf, ne.
Genau, da kommt dann auch beim Predator im Vergleich zum ersten Teil mal ganz viele neue Waffen zum Einsatz. So wie du erwähnt hast, dieses Netz.
Ja, genau.
Und dann hat auch diese Lanze oder sein Projektil, das er da verschießt. Das ist eine ganze Reihe neue Waffen im Vergleich zum ersten Teil.
Genau, da haben sie ein bisschen aufgetischt, ein paar neue Sachen aufgetischt, ja. Es ist ja so, dass sie dann ja auch ankommen bei diesem Tatort alle. Es ist ja dann auch so, dass sie ja eigentlich ja da nicht rein dürfen. Ne? Also da kam ja dann auch diese Meldung, dass sie nicht rein dürfen und das warteten sie auf das FBI. Kommt ja dann, ne, wohl von aus dem Funkgerät, wo ja dann Harrigan meint, das haben wir nicht gehört, wir gehen da jetzt hoch. Und lustig ist, dass dann der Danny halt noch sagt, du bist der Boss oder so. Oder vielleicht sagt auch Slambert, keine Ahnung. Aber wenn doch eindeutig ein Befehl kommt, weißt du, dann hast du dich doch eigentlich danach zu richten. Wenn aber jetzt einer sagt, das haben wir gar nicht gehört, dann bist du dann wirklich mit dem gesamten Team dabei? Muss da nicht wenigstens einer sagen, warte mal, wir haben Befehl bekommen, danach müssten wir uns auch mal richten? Ist das in allen Vieren egal? Also, ich meine, das ist auch so eine Filmsache, ne?
Ja, das ist eine absolute Filmsache, dass man halt hier, man will ja einen Polizisten, der immer in Strom schwimmt, und das wird ja da auch voll das so dargestellt. Da hört keiner irgendwie auf den Boss, die machen gerade, was sie wollen. Ne? Ja, das ist typisch. Ja,
es ist wahrscheinlich in den Loaded Weapon-Filmen ist es ja nicht anders wahrscheinlich, ne? Da werden die ja, genau, wahrscheinlich auch ständig, dann kennt der Nick Lover das ja schon hier, ne? Dass man nicht auf den Boss hören muss, wenn er was sagt, ne? So um den Dreh.
Sonst wird es ja langweilig, ja.
Ja, genau. Okay, also es ist ja dann so, dass sie dann oben ankommen, reingehen und da habe ich dann auch schon gestern gedacht, alter Schwede.
Ja, und dann sind dann diesmal mehrere, wo da hängen, nicht nur einer, ja, und gehäutet und alles, also ein richtiges Massaker wieder, ja.
Ja, genau, und sie sehen ja dann diese ganzen aufgehängten, gehäuteten Leute, die da hängen, und mir ist hier in der deutschen Version was aufgefallen, und Leute, das müsst ihr hören, also wie sowas passieren kann. Da haben sie doch tatsächlich zweimal den gleichen Kommentar eingeblendet oder eingespielt, direkt unmittelbar hintereinander. Also die Tür geht auf, die sehen die hängenden Leute und dann sagt einer von denen, ich schätze mal, dass es Danny ist, das kommt uns doch bekannt vor. So, und dann vergehen nicht mal 20 Sekunden und du hörst wieder, das kommt uns doch bekannt vor. Es ist exakt der gleiche Tonschnipsel, den sie zweimal hintereinander einblenden. Und da habe ich gedacht, wie ist das denn möglich?
Kommt in dem Film nochmal vor. Genau das.
Ehrlich?
Ja.
Sag mal bitte direkt wann und wo, damit wir es nicht vergessen.
Er trifft sich ja später mit diesem Jamaikaner-Boss, der wird ja da von so...
Genau.
Von so Jamaikanern abgeholt und wird dann zu diesem... Der Schamane oder der Medizinmann von denen, oder also auf jeden Fall fragt er ihn ja, ob er weiß, wer das ist, wer diese Leute von ihm umbringt. Dann sagt er ja so, er weiß nicht, wer er ist, aber er weiß, wo er ist. Also das ist auch diese Szene, wo ich am Anfang erwähnt habe, die ich so unfreiwillig komisch fand.
Ja.
Der wird ja auch vom Predator umgebracht. Sagt dann kurz bevor er umgebracht wird, sagt er irgendeinen Satz und dann hat der Predator ja seinen Kopf in der Hand und läuft dann davon. Und dann hört man doch so einen langen Schrei von ihm.
Ja, genau.
Und diesen Satz, was er zuletzt sagt, und diesen Schrei hört man dann, wie du sagst, eine Minute später vielleicht gerade wieder in der Szene, wo er ihm den Schädel poliert.
Ist das nicht einfach nur eine Einblendung, nur so eine Wiederholung, oder würdest du das als Fehler bezeichnen?
Nee, ist ein Fehler, weil es im Englischen nicht vorkommt.
Ach krass, okay. Das ist ja ein Ding. Das habe ich zwar registriert und auch in Erinnerung, aber ich habe das eigentlich eher so aufgefasst, dass das jetzt nochmal im Nachhinein so als Erinnerung ausgespielt wurde nochmal.
Nee, habe ich auch gedacht, dass es vielleicht gewollt war, aber wie gesagt, im Englischen kommt das nicht vor.
Ja, das ist natürlich auch ein Tonfehler gewesen dann. Da haben sie einen Tonfehler gemacht. Ja, das ist ein Tonfehler. Mich erinnert das an eine andere Geschichte bei Terminator 2. Da ist das nämlich ebenfalls der Fall. Allerdings nicht so extrem offensichtlich. Wenn sie in der Wüste ankommen, dann sieht Linda Hamilton irgendwann diese zwei Kinder miteinander spielen mit diesen Spielzeugpistolen. Und dann kommt dann dieses, ich hab dich erschossen. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Das hörst du so eindeutig, ja. Und während das Gespräch mit den Erwachsenen fortsetzt, hörst du irgendwann, aber jetzt viel, viel leiser im Hintergrund, exakt das Gleiche nochmal. Ich hab dich erschossen. Nein, hast du nicht. Doch, hab ich. Also hört mal drauf, es ist da ebenfalls genau das Gleiche nochmal eingespielt worden. Da haben sie von den Kindern einfach zu wenig Tonmaterial gehabt, um sie weiterhin spielend darstellen zu können, also nur tontechnisch. Und deswegen haben sie das Gleiche nochmal wiederholt. Und das ist also, selbst bei Terminator 2 ist das vorgekommen. Aber natürlich nicht so extrem offensichtlich.
Ich habe den Film jetzt so oft gesehen und mir ist das jetzt noch nicht aufgefallen, werde ich aber beim nächsten Mal drauf achten.
Ja, jetzt habe ich euch allen den Film kaputt gemacht. Hoffentlich nicht. In Ordnung. Naja, es ist ja dann so im. Dass sie sich ja dann dort umgucken und dass sie auch ganz entsetzt sind von diesem unfassbaren Bild dort, was sich ihnen da bietet. Und sie finden ja dann auch die junge Frau, die ist tatsächlich am Leben gelassen worden vom Predator. Da muss ich sagen, verstehe ich gar nicht, warum. Also nicht, dass ich was gegen diese Frau habe, aber seit wann lässt Predator denn Täter oder Opfer zurück? Seit wann? Also macht für mich irgendwie keinen Sinn, weißt du, weil...
Die ist ja nicht bewaffnet.
Ach, du meinst, es geht ihm nur darum?
Ja, der Predator bringt ja nur Menschen um, die bewaffnet sind.
Okay, alles klar. Die eben gefährlich werden könnte. Ja, in Ordnung. Dann kann man es so sehen. Dann kann man das so verstehen. Okay. Ja, aber es kommt ja später noch dieser Junge auch zum Vorschein, den er ja auch nichts tut, wo ich mir so dachte, okay, gut, also Kinder dürfen nicht umkommen in solchen Filmen. Deswegen tut er eben nichts, aber Sinn macht es eigentlich nicht. Aber du hast recht, wenn es ihm darum geht, also nur Leute killt, die ja bewaffnet sind. Aber ich muss halt sagen, auch das stimmt nicht so ganz, oder? Ich meine, wie viele, auch wenn Leute bewaffnet sind, killt er ja trotzdem. Selbst wenn die ihn ja gerade gar nicht gefährlich sind, ne? Also deswegen hakt meiner Meinung nach dieses Argument ein bisschen.
Ja, genau zu diesem Thema frage ich mich auch in dem Film, warum er diesen Jamaikaner-Boss überhaupt umbringt, weil der ja auch nicht bewaffnet ist und ihm nichts
Und dem
gemacht
nichts
hat.
tut, genau, richtig.
Nee, und nichts gemacht hat, aber trotzdem bringt er den um. Das habe ich jetzt tatsächlich auch nicht verstanden,
Ja.
warum er den umbringt. Aber ja, Logikfehler halt wahrscheinlich, ja. Naja, aber wie gesagt, normalerweise, er ist ja ein Jäger und tut auch wirklich nur Gegner jagen, die für ihn eine Herausforderung sind. Und
Gut, das FBI kommt dazu, also Peter Case ist jetzt dabei, also Gary Busey, und ihr habt ja nichts verloren und jetzt verschwinden sie hier raus. Witzig ist, das musst du mal darauf achten, dass Case hier reinkommt und direkt mault und ihm diese ganzen hängenden Leichen ja gar nicht interessieren, ne? Also das
Ja,
ist so ein normaler Anblick, weißt du? Also jeder andere wäre vielleicht erstmal so richtig entsetzt.
genau. Nee, ich denke mal, das ist ja ein Special Team, die den Predator schon lange beobachten. Ich denke, dass da
Ach
auch
so, ja,
nichts
okay, gut.
Ungewohntes dabei für ihn war, ne? Ja. Ich denke, dass er das schon so kennt, ja, dass er das schon kennt und deswegen halt das schon Routine für ihn ist, ja. Aber du hast recht, er kommt rein, das interessiert ihn überhaupt nicht. Ja, das geht dann direkt auf Danny Glover zu und
Ja, und ich kann dir halt auch die Rolle von Paxton einfach nicht leiden, ne? Weil so zu Beginn siehst du ja die Leichen im Hintergrund hängen und dann hat er ja eine direkt neben sich, ja, die er gar nicht gesehen hatte vorher. Und die Reaktion ist dann, ja, okay, sie ist jetzt nicht komödiantisch, aber sie ist halt so, weißt du, andere würden wahrscheinlich lang hinschlagen sofort, wenn sie sowas sehen würden. Also
Ja, natürlich.
Also ich nehme den, kann den Film wirklich nicht ernst nehmen, nicht richtig ernst nehmen. Der Case schmeißt ihn raus, die haben hier nichts zu suchen und dann sind sie auch draußen und dann meint doch dann Harry Gant zu Billy, sorry, zu Danny, dass er nochmal praktisch reingehen soll zum Tatort, denn sie haben ja oben, weiter oben aus der Sicht, so eine Art Speer gesehen, Haken, was aus der Hand Wand ragt. Und das möchte er natürlich gerne haben, ne?
Ja. Ja, das schickt er den ja nochmal hoch, was natürlich leider für den Danny fatal
Das
endet.
ist richtig, genau.
Und ja, also der Harrigan merkt ja schon, dass da irgendwie was nicht stimmt und hat, wie du sagst, hat dieses Projektil gesehen, was er dann unbedingt auch zum Nachforschen haben wollte und schickt den Danny dann hoch, ja.
Genau. Ja, wir haben ja in dieser Szene, dass doch Lambert mit Harrigan in dieser Bar sitzt und während sie sich doch über diesen Fall unterhalten, fällt ihm doch diese blonde Frau auf, die ihn noch so anguckt. Und dann meint er doch so, oh, ich muss jetzt mal hier meine Polizeiarbeit weitermachen. Und dann geht er dann zu dieser Frau hin und ist ihm mal aufgefallen, dass die nach ungefähr 3 Sekunden die Arme um ihn wirft. Waren Frauen wirklich so leicht rumzukriegen damals? Also ich hoffe es doch nicht.
Na, wenn man so gut aussieht wie der Bill Paxton, wahrscheinlich, ne?
Wahrscheinlich, ne? Also ich glaube, er
Aber,
weiß doch nicht mal ihren Namen. Also ich habe ja vielleicht gedacht, eventuell kennen die sich oder sowas, aber das haben sie aber auch sehr schnell dargestellt, dass es da jetzt
ja, nee,
ne?
ich glaube, hier wird es anders da laufen, ja.
Ja, genau.
Aber auf jeden Fall, damals wieder, wo du jetzt sagst, Danny, ne? Danny wird ja auch vom Predator umgebracht.
Ja, da kommen wir jetzt hin.
Unbewaffnet. Ja,
Richtig,
ja.
so ist es.
Ja.
So ist es. Also er ist vielleicht ist er bewaffnet, aber zumindest hat er sich nicht gezückt. Ne? Er bricht ja jetzt ein in dieses Penthouse, ja, in diesen Tatort. Da geht er jetzt zurück. Und ich war gestern so am Überlegen, würde eigentlich ein Tatort so zurückgelassen werden, unbeaufsichtigt, mit hoffnungslos Blut überall noch und Hülsen, also Knarrenhülsen und sowas. Also das liegt alles noch da. Ich könnte mir halt echt vorstellen, dass das nicht unbeaufsichtigt werden würde, ne? Also, das glaube ich nicht. Weißt du, so Tür zu, Feierabend.
Ja, nee, zumindest mal wären da länger Leute anzutreffen. Und ich glaube, Wenn ein Tatort erledigt ist, tun die dann sofort irgendwie den Tatort reinigen oder alles hier aufräumen. Aber wie du sagst, na, das sonst hätte man ja den Danny nicht hochschicken können.
Richtig, ja genau. Genau. Der macht nämlich Folgendes, der befindet sich jetzt oben im Tatort und ich weiß gar nicht genau, wie er es macht, aber er klettert doch dann nach oben, um ja dann diesen Speer oder diese Spitze da ja abzuziehen, weil die natürlich wissen wollen, was es damit auf sich hat. Und das hat das FBI aber übersehen, ne? Deswegen ist es ja auch noch da. Und als er sich dann diese Spitze dann schnappt, wird er ja dann auf einmal plötzlich angegriffen. Also der Predator ist ja dann auch da, was ich für Quatsch finde. Warum sollte der sich in dem Tatort aufhalten noch? Also das macht doch ein Predator nicht. Der läuft doch weiter, oder? Also weiß nicht, bin ich irgendwie nicht so ganz überzeugt von.
Die ganze Szene ist ja, wie gesagt, irgendwie komisch, wie du sagst, er hält sich da noch am Tatort auf und vor allem verstehe ich jetzt immer noch nicht, warum er sich den Danny vorknüpft, der ja eigentlich, wie du sagst, keine Waffe gezückt hat, ja.
So ist es.
Also macht absolut keinen Sinn, die Szene, ja, in dem Moment, ja.
Ja, also er holt sich diesen Speer zwar raus und dann wird er aber attackiert vom Predator. Ich habe mir das hier so erklärt, vielleicht will der Predator nicht, dass er sich diesen Speer holt und deswegen wollte er den vielleicht auch selber holen wieder und deswegen hat er jetzt halt Danny dort angetroffen und deswegen killt er ihn jetzt. Aber dann hätte der Predator auch noch klug genug sein können, den Speer auch mitzunehmen, weil wir nämlich in der nächsten Szene ja erfahren, dass er den in der Tasche hatte. Also er macht das also dann ja dann doch keinen Sinn. Ich habe versucht, Dinge reinzudenken, aber funktioniert leider nicht. Und ich muss auch sagen, und das ist eine Sache, die ist in alten Filmen öfter der Fall als heute, es werden viele Dinge nur erzählt und nicht gezeigt, ne? Und das verstehe ich nicht, weil wir haben nämlich jetzt hier diesen Moment, dass jetzt Harrigan hier bei seinem Chef sitzt, ne? Also bei Captain Pilgrim sind sie jetzt am Reden und hören dann so nebenbei, dass Danny tot ist, dass er schon gefunden wurde sogar und dass Harrigan auch schon Bescheid weiß. Und ich denke mir so, warum zeigen die das nicht? Wieso ist das alles jetzt schon passiert? Weißt du, also fehlt dir hier nicht auch irgendwie diese Information? Also ist alles schon gelaufen.
Ist alles schon gelaufen. Das Letzte, was man ja sieht, ist diese Halskette, wo dann runterfällt und
Ja,
das Blut
genau.
oben drüber spritzt und fertig ist die Geschichte mit dem Danny. Ja, das haben sie so ein bisschen arg übersprungen, genau. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja.
Richtig, ich finde es auch, da hätte man mehr zeigen müssen. Es ist ja so, dass er ja dann auch im Case ja dann sieht und da geht ja dann Harrigan hin und drückt ihn halt an die Wand und sagt zu ihm hier, kommen Sie mir nicht in die Quere und lassen Sie mich in Ruhe. Also da gibt er eben eine ordentliche Ansage, ne?
Klar, weil jetzt natürlich einer von seinen Leuten umgebracht wurde.
Genau.
Und ab da wurde es dann persönlich für ihn, ja.
Richtig, genau so ist es. Ja, genau, er sollte ja wohl auch vom Fall abgezogen werden. Aber wie ich ja auch schon, als es um Resurrection ging in der Besprechung mit Erik zusammen, haben wir ja auch gesagt, dass gerade wenn es persönlich wird, kannst du doch als Detective oder Polizist gar nicht mehr raus aus dem Fall. Du bist doch so drin, so involviert, dass du dich auf was anderes doch, glaube ich, gar nicht konzentrieren kannst mehr. Ne? Ja, in der nächsten Szene sehen wir ja dann, wenn sie das Haus verlassen, können wir ja erkennen, dass das FBI, also Case, ja auch unter anderem dann in so einem Wagen sind, wo sie alles mit Monitoren überwachen. Kannst du kurz darauf eingehen, was genau das ist? Also was genau überwachen sie dort und wo sind sie da? Hast du da eine Ahnung?
Ja, das ist ja dieses, der Wagen kommt ja später nochmal vor. Das
Genau.
ist ja ein Wagen, wo sie speziell zur Beobachtung des Predators gebaut haben. Und da tun sie ja den Predator damit irgendwie verfolgen und beobachten.
Richtig, genau. Und da merkt man natürlich schon, oh, die haben dabei aber auch irgendwie noch was anderes im Petto, ne, was wir nicht ganz wissen. Also
Ja,
die wissen
die
schon
wissen
mehr.
was wir nicht wissen. Die wissen schon mehr, ja, genau. Und dann sieht man auch schon in der Szene, wie sie diesen Kühlraum vorbereiten für die Jagd später.
Genau. In der Szene darauf sind sie ja dann bei einer Forensikerin, also eine Spurensucherin. Und es ist so, dass sie meint, dass das FBI sie völlig ausgeschlossen hat. Sie kann nicht auf irgendwelche Autopsieberichte zugreifen oder auf sonst irgendwelche Dinge. Woraufhin ja dann Harrigan meint, ich habe aber das, können Sie das nicht mal das wenigstens untersuchen? Und dann hält er ihr ja dann diesen Speer hin. Und dann sagt er sogar, zumindest auf Englisch, dass er das aus Dannys Hände genommen hat. Also das hat er praktisch mitgehen lassen. Und ich denke mir gestern so, das haben wir nicht gesehen.
Ja, also ja. Wie kann so etwas Wichtiges einfach nur erzählt und nicht gezeigt werden? Das gibt's doch gar nicht, oder?
Ja, vor allem, wie gesagt, das hat man übersprungen. Wer weiß, ob die Szene vielleicht auch nicht rausgeschnitten worden ist.
Ah ja, das wäre eine Möglichkeit, ja. Aber das glaube ich nicht. Ich halte das für so eine wichtige Szene. Sowas würde man doch nicht rausschneiden. Das würde ja bedeuten, dass er ja sogar bei Dannys Leiche war. Und wo war er denn bei Dannys Leiche? Am Tatort oder in der Gerichtsmedizin? Aber in der Gerichtsmedizin, wer hätte dieses Ding nicht mehr in seine Hand gelegen? Also, das sind einfach Infos, die fehlen. Ne, also Bilder.
Wenn man eine Leiche vorfindet, ist es ja sehr unrealistisch, dass da irgendwas in der Tasche noch liegen bleibt. Das ist dann auch wieder so ein...
Ja, und es ist auch die Frage, wie haben sie ihn überhaupt vorgefunden? Ist er praktisch nur gekillt worden oder war er auch gehäutet oder hing er auch an der Wand oder so? Das sind ja alles wiederum Fragen.
Wenn er gehäutet worden wäre, dann wäre es ja unwahrscheinlich, dass man in seiner Tasche was gefunden hätte.
Ja, sehr unwahrscheinlich, das stimmt. Genau, dann hat der Predator ihn nur schnell gekillt und ist dann abgehauen.
Ja, auch wieder, wie gesagt, nicht seine Masche, unbewaffnet und vor allem wahrscheinlich noch mit Klamotten an. Ja, das ist genau. Nicht ganz die... Aber die Forensikerin, wie du sagst, untersucht ja dieses Projektil und da sagt sie einen Satz, den ich damals schon cool fand, der mir im Kopf geblieben ist. Das Material ist nicht im Periodensystem der Elemente vertreten.
So ist es, genau. Das sagt ja der Computer... Völlig unbekannt, also nicht wieder Stahl, Kupfer, Blech, Metall, also es ist halt nichts von den Dingern, ne?
Ja, und das sagt ja auch der Harrigan sagt ja auch, es ist ziemlich leicht, aber auch rasiermesserscharf.
Ja.
Da soll auch der Zuschauer natürlich, ins Staunen versetzt werden. Ja, was ist das jetzt für ein Material? Gibt's bei uns nicht.
Wahrscheinlich ist es Plastik.
Ja, wahrscheinlich Plastik, ja.
Ja, genau. Mit sicherer, höchster wahrscheinlicher Sicherheit ist es Plastik.
Ja, das kann sein, ja.
Okay. Ja, es ist ja dann so, dass, weil sie das ja nicht herausfinden kann, was das ist, geht er ja dann jetzt runter mit Lambert gemeinsam, wo er jetzt dieses Auto vor ihnen hält. Und da sind ja dann diese kiffenden drei Jamaikaner, sind das
Jamaikaner? Jamaikaner, ja, ja. Bringen ja zum King Willy.
Aber kannst du mir mal sagen, wie hat er dieses Date abgemacht? Wo kommen die her? Also hat er die angerufen? Hat er irgendwie eine Hotline oder was? Ich keine Ahnung, wie hat er die denn geordert? Und woher weiß er, dass er zu ihm muss?
Ja, ich vermute mal, dass der Harrigan in dem Film so ein bisschen als Cop dastehen soll, der auch ja so mit der Unterwelt so ein bisschen zusammenarbeitet.
Ja, okay, gut, ja.
Von daher halt irgendwie die auch so persönlich kennt. Ich aber wirklich direkt einen Anruf sieht man ja im Film nicht. Aber das ist ja auch wieder so eine typische Filmmasche, dass man als Polizist... So
Klischee, ne?
Ist ja so ein Klischee, dass man als Polizist dann mit der Unterwelt auch mal so ein bisschen zusammenarbeitet. Kommt ja auch öfter vor in vielen
genau.
Filmen.
Genau. Ja. Also Lambert will ja dann noch mit und dann sagt er nein. Gehen Sie nach Hause, ich mach das schon. Und dann steigt er ab. Soll ich nachfahren? Nein, das machen sie auch nicht. Er will ja noch das Nummernschild aufschreiben und das kann er dann aber nicht richtig lesen. Also da ist er halt, wie gesagt, so Comic Relief-Ding, ne? Und
genau, ja.
Dann haben wir ja diesen Moment, da hatten wir jetzt ja vorhin kurz drüber gesprochen. Vielleicht handelt es sich auch hierbei um die Gasse, wo die Bewohner Scheiße runtergeworfen haben. Ich konnte jetzt die Szene nicht ausmachen, aber das ist ja auch definitiv eine Gasse und die sieht ja furchtbar aus, wo sie da drehen. Und vielleicht ist das tatsächlich auch der Punkt, wo sie so Probleme hatten mit den Anwohnern beim Drehen. Ne?
Die Gasse sieht ja auf den ersten Blick nicht so aus, als würden da überhaupt Anwohner wohnen. Das ist ja irgendwie mehr so ein Hinterhof.
Das ist richtig auch, ja. Aber es sind halt Häuser links und rechts, aber das sind vielleicht aber auch eher so Industriegebiete, ne? Es ist vielleicht auch eher so. Ich glaube auch, dass da eher wenig Leute wohnen würden. Aber damals, ne, vielleicht dann auch doch, ne? Also da, wer weiß, wo die Leute damals hausen mussten, ne, die keine Kohle hatten. Okay, jedenfalls ist er dann bei diesem Art Medizinmann oder was auch immer das ist, der mit seinen Knochen da auf diesen Mülltonnen zugange ist, die er immer wirft. Da kommt ja auch dieser Satz, du hast es ja vorhin gesagt, dass er sagt, ich weiß nicht, wer er ist, aber ich weiß, wo er ist.
Ja, ja, also da musste ich mir echt das Lachen verdrücken. Ja. Also damals war das, vielleicht kam das schon ein bisschen cool rüber, aber heute ist das unfreiwillig.
Ja, ja, heute ist es.
Der Mann sieht ja auch so ein bisschen, der King Willy sieht ja auch so ein bisschen, auch schon der Name King Willy. Ja,
ja. Ja.
Also das sieht ja schon ein bisschen lustiger aus. Aber, ja. Es soll ja im Film da spirituell ein bisschen wirken, die ganze Szene.
Richtig, genau. Dieser Moment, dass dann ja auch Harrigan sagt, was sagst du oder was willst du mir damit mitteilen? Der spricht ja wohl irgendwie nur in Rätseln und dann verschwindet Harrigan ja dann auch. Und dann kommt ja dieser Moment, dass er ja dann noch alleine ist mit seinen Knochen und dann fällt was neben ihm ins Wasser, also in so eine Pfütze. Und dann ist ganz klar, dass da was reingesprungen ist oder hingesprungen ist. Und hier muss ich sagen, dieses Bild finde ich super. Also das ist auch soundtechnisch gut gemacht, wo du dann siehst, wie die Kamera auf Bodennähe dem Predator praktisch nachläuft, aber du die Spuren halt nur im seinen Wasser siehst, weißt du, und ihm so schemenhaft im Vordergrund seine Beine. Du weißt bestimmt, welches Bild ich meine, ne?
Ja, wo er dann durchs Wasser läuft und seine Tarnung da versagt für kurze Zeit.
Das finde ich gut. Das ist ein gutes Bild und das war auch tontechnisch toll gemacht. Auch dieser Switch zu dem schreienden King jetzt, was sich dann aber als nur seinen Kopf herausstellt, fand ich ebenfalls gut gemacht, war auch nicht verkehrt. Also das war schon mega. Und das ist ja dann auch dieser Moment, wo du sagst, dass man dann den zweiten Satz von ihm nochmal hört, ne?
Ja. Die Szene hat mir auch ganz gut gefallen, diese Kameraführung. Vor allem der Predator wird ja da immer von unten gefilmt, dass er dann noch größer wirkt. Ja, das Einzige, was mich an der Szene stört, ist, warum er den King Willy jetzt überhaupt umbringt. Das macht bei mir jetzt keinen Sinn.
Ja, genau. Okay, ja, in der nächsten Szene sind sie ja dann im Präsidium wieder und da muss ich sagen, da musste ich gestern halt auch lachen. Also wie klischee-mäßig kannst du junge, gut aussehende Frauen denn eigentlich darstellen? Ne? Also das ist so etwas Dummes. Ich weiß nicht, vielleicht weißt du schon, was ich meine oder vielleicht wisst ihr schon, was ich meine. Also gerade eben, wie gesagt, also diese junge blonde Frau, die muss Paxton nur angucken. Er kommt, dann hat er schon die Arme um den Hals, so um den Dreh.
Ja.
Und hier ist es so, dass da diese aber doch wirklich schon älteren Mädels, also lass sie dann doch mal mindestens schon eher so 28 bis 30 sein, doch dann um dieses Wasser herumhüpfen, weißt du? Und aber sich benehmen wie spaßige Achtjährige. Hast du das zufällig vor Augen? Also ich fand das so dumm. Ich fand das so bescheuert. Ich weiß nicht, irgendwie ist da ein Schlauch oder ein kleiner Brunnen, das kann man nicht so richtig sehen, spritzt halt Wasser und du siehst halt immer wieder, dass die dann und hüpfen da rum und denken mir so, hättet ihr nicht Kinder nehmen können für diese
Szene? Ja, doch, jetzt habe ich es ja.
Also ehrlich, das
die
war
Kinder, doch. Die Kinder, die Frauen abspritzen, ja, haben da ihren Spaß.
Also normalerweise wird eine Frau sagen, machst du mich noch einmal nass, kriegst du jetzt von denen, die nichts
kosten. Ja, da gibt es einen hinter die Löffel.
Ja, genau. Aber die haben halt ihren Spaß. Ja. Vielleicht, weil es auch einfach zu heiß ist.
Also die Atmosphäre in dem Film ist ja richtig von der Farbe. Man merkt richtig, man spürt richtig die Hitze in dem Film. Also das der Danny Glover ist ja auch schnell. Was ich ja natürlich auch ekelhaft finde, ist, wie der Bill Paxton durch das Jackett durchgeschwitzte Achseln hat. Ja, das ist
furchtbar.
Ja.
Okay, ja, es ist so in der nächsten relevanten Szene jetzt. Natürlich können wir ja hier die Handlung nicht komplett immer so korrekt durchgehen hier. Aber in der nächsten relevanten Szene ist es so, dass er ja dann auf dem Friedhof ist. Danny ist ja mittlerweile schon beerdigt worden. Und das heißt, da müssen ja schon einige Tage rumgegangen sein. Und er ist jetzt alleine dort auf dem Friedhof und gibt dem, legt dann halt seine Marke dahin oder irgendwie so. Sag mal, ist es nicht furchtbar, wie die angezogen sind? Also wenn du dir das anguckst, weißt du, der Gürtel, der geht nicht, weißt du, bis zu...
Ja, 90er Jahre alt, 90er Jahre. Ja.
Och, ist das furchtbar, der Gürtel ist ja am Bauchnabel, ne? Und dann dieses Shirt. Und wir reden nur von 1990. Alter Schwede, da war ich schon 10.
Ja, aber wenn ich mich selber so anschaue, was ich damals in der Zeit anhatte, das sah ja auch nicht viel besser aus. Aber da hast du vollkommen recht, also die Klamotten auch von Bill Paxton oder von der Conchita Alonso, die furchtbar. Aber das ist 90er Jahre Mode. Ja.
Ja, Anfang der 90er, es ist halt die Mode, ja.
Ja, und den Hut, wo er aufhat, ganz schlimm. Ja,
das ganz ist furchtbar. So, ja. Ich habe vor einigen Jahren, haben wir bei meinem Großvater alte Aufnahmen gefunden, die er gemacht hat von uns. Und dann waren sie wohl mal mit meinem Vater gemeinsam oder meinem Vater mit meinen Großeltern dann auf dieser Aussichtsplattform der Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Gibt es auch heute noch. Und da ist mein Vater, steht da. Und meine Brüder und ich, wir konnten es nicht glauben, mit was für einem Mantel mein Vater da stand. Also wirklich, wir haben zu ihm gesagt, den hast du doch aus Scheiß getragen, die wolltest die Leute doch verarschen. Und er hat gemeint, das war nun mal die Mode. Und ja, natürlich war das die Mode. Ich meine, die Aufnahme muss von schätzungsweise 8,89 sein, vielleicht sogar 90, aber das war's auch. Es war furchtbar, sah das aus. Es sah so grottig aus. Damit würdest du nicht mal den Mülleimer rauf vor die Tür fahren, heutzutage.
Ja, also typisch waren grelle Farben und vor allem die Hose, die über dem Bauchnabel zugeknöpft worden ist.
Und grottenhässlicher Schnitt. Also so einen Mantel habe ich nicht gesehen in meinem Leben. Also sowas Furchtbares. Aber damals hat man das getragen und ging damit raus. Aber gut, ich meine, das war
ja. Hat er den Mantel vielleicht noch, ja?
Aber nee, den hat er nicht mehr. Okay, also er ist, wie gesagt, auf dem Friedhof unterwegs und läuft dann auch zurück, wahrscheinlich einfach weg, als er dann plötzlich ein Geräusch mitkriegt. Und er hört auch so Stimmfetzen, ne? Also der Predator, der macht ja auch gewisse Dinge nach.
Imitiert die Stimmen, ja.
So ist es. Und wir haben da ja auch, ich habe das ja vorhin kurz erwähnt, diesen kleinen Jungen. Und der Junge sieht ja diese schemenhafte Gestalt und sagt, und das ist furchtbar synchronisiert. Also ehrlich,
willst du ein Bonbon? Willst du ein Bonbon? Auf Englisch dann want some candy?
Ja, genau. Okay, dass er Bonbon sagt, sehe ich noch ein. Ja, aber Candy ist ja Süßigkeiten generell. Dass er Bonbon sagt, ist okay. Aber wie schlecht dieses Kind spricht, also mit einer, also sowas von ausdruckslos, furchtbar, oder?
Ja, wie hättest du, wie, finde ich auch, aber wie hätte man das besser synchronisiert? Eine bessere Stimme oder einen anderen
Satz? Bessere Stimme. Bessere Stimme einfach nur. Einfach nur eine Stimme, die halt auch zu diesem Kind passt. Ne?
Ja, ja. Also Kinder sind ja immer schwierig zu synchronisieren, sage ich mal.
Ja, auch damals.
Zu finden. Ja. Die klingen in vielen Filmen ganz schlecht.
Ja. Guck mal, Friedhof der Kuscheltiere auf Deutsch von damals.
Ja, wollte gerade drauf kommen, ja genau, der Gage. Ganz genau. Furchtbar, ja.
Eine Katastrophe, ja, wirklich. Aber gut, das habe ich schon zu oft erwähnt, da kann ich mich nicht nochmal wiederholen. Jedenfalls ist es so, dass er jetzt auch den Satz dieses Kindes hört, ne? Also wird ja auch nachgemacht, ne? Also willst du ein Bonbon?
Den er dann auch später wiederholt, weil auch typisch für einen Predator ist, dass kurz bevor er jemanden umbringt, irgendeinen Satz, wo er sich rausgehört hat, dann nochmal wiederholt.
Ja, richtig, genau.
Ich weiß jetzt nicht genau im Film später, bei wem er das macht, aber einen bringt er definitiv um und sagt dann einen Satz vorher noch. Want some candy?
So ist es, ja. Er sieht ja dann, dass da aber was hängt. Und zwar ist das doch dann eine Kette, die da hängt vom Baum.
Das ist die Halskette vom Danny, die da ja auf den Boden gefallen ist, ja.
Genau.
Und dann weiß er ja, oh, da ist der Mörder von Danny und wo ist er?
Genau, aber weißt du, da muss ich auch sagen, das ist aber auch nicht toll gedreht, ne? Also wie er ja dann die Waffe zieht und dann ja dann nach links und rechts, nach oben, nach unten und du dann siehst immer seine Sichtweite, das ist also, da muss ich sagen, da ist diese Aussage, ne, von einem Kommentierer vorhin, also ehrlich, dass das ab und zu so Vibes einer TV-Produktion hat, gerechtfertigt, ne? Weil das ist wirklich nicht gut gedreht. Ganz ehrlich, also da ist die Kamera zu nah an seinem Gesicht und dann diese Schwenks dann immer hoch, runter, links, rechts, das ist nicht gut gefilmt. Also aus heutiger Sicht ganz schlimm.
Ja, macht aber, finde ich auch, dass die Szene mit diesen Nahaufnahmen vom Gesicht auch zeigen, so eine bedrückende Stimmung erzeugen, wie heiß es da ist und man sieht ja sein schon verschwitztes Gesicht und
ja, furchtbar, ne, wie nass der ist im
Genau, und das kommt ja dann so rüber, oh, hier ist es drückend heiß und ja, auf jeden Fall kommt nach dieser Szene jetzt einer meiner Lieblingsszenen im Film.
Ja, okay, da bin ich ja mal gespannt.
Und zwar diese U-Bahn-Szene. Das ist eigentlich die Szene, die ich vom Handwerklichen her am besten finde im ganzen Film.
Ah, interessant, okay, weil ich habe bei der Szene nämlich ein kleines bisschen was zu meckern, aber nur ein bisschen. Und zwar ist es nämlich so, es ist ja jetzt Lambert, dann die Leona und auch, wer ist die dritte Person? Es sind nur die beiden sogar, ne?
Das sind nur die beiden, ja.
Die sind in der U-Bahn und laufen da rum. Dann sieht sich dann Lambert sogar im Fernsehen. Da kommt aber nur ein kurzer Kommentar. Ach, guck mal, ich bin im Fernsehen, ich sehe gut aus. Und dann sind ja dann diese Gangs und diese wirklichen Arschlöcher, die natürlich nichts anderes zu tun haben, als die Passanten zu provozieren, zu belästigen, zu bestehlen und ach, furchtbar.
Also in jedem amerikanischen Film hat man irgendwelche Bullies in den U-Bahnen immer. Also egal, welcher Film das ist.
Ja,
immer.
Da ist zum Beispiel in dem Film, das ist eine meiner Lieblingsszenen, ist in The Specialist mit Stallone. Da ist das im Bus. Da,
genau, wo die Oma, wo er Platz macht für die Oma. Und,
ja, genau.
Der andere setzt sich einfach so hin, ja. Deswegen sage ich ja, immer irgendein Pulli, dann sagt er doch, ja, steh mal bitte auf, ja, verpiss dich.
Ja, ganz genau, das ist genau der Text, verpiss dich. Du kennst dich aus, ich merke schon, du kennst dich aus.
Ja, der drescht die ja dann ordentlich weg.
Ja, ja, es ist eine super Szene, ja. Hast du mal den Buskampf von Nobody gesehen?
Ja, mega, mega. Ja, den habe ich natürlich gesehen, ja. Dass der Bob Odenkirk, dass der zu sowas fähig ist, hätte ich gar nicht gedacht. Der,
nee, das hätte ich auch nicht gedacht.
War aber wohl, also ich war so begeistert von dem Film, dass ich mir auch das Making-of angeschaut habe. Der Mann hat richtig trainiert für den Film.
Ja,
also,
ja.
Das glaube ich. Der hat richtig trainiert und auch die Trainer haben gesagt, wenn es vorbei war, der ist eine Stunde später gekommen und wollte nochmal weiter trainieren. Also der hat sich richtig den Riss gegeben für den Film und war sehr, sehr positiv beeindruckt von ihm, was er da geleistet hat.
Okay, ja gut, also es ist so, sie sind jetzt da im Zug und jetzt sind da dann diese Bullies da und sie wollen jetzt diesen einen Mann irgendwie sein Geld oder was auch immer und der zieht aber eine Waffe und dann lassen die sich dann aber nicht beeindrucken von diese Arschlöcher, weil die ja selber auch Waffen haben, auch sogar größere und dann zieht dann halt die Polizei, also Lambert und Leona ziehen jetzt auch die Knarre und dann ziehen aber auch alle Passanten da den Knarre, also die haben dann, alle sind sie bewaffnet, ne? Auch die Omas und so, ne? Das ist auch schon ehrlich gesagt witzig.
Ja, ja, ist auch gewollt, so gewollt gewesen vom Regisseur, sagt er in den Kommentaren. Diese Szene sollte auf jeden Fall eine gewisse Komik haben, wo dann diese Pattsituation entsteht und alle die Waffe ziehen. Und dann geht's ja los mit diesen Strobo-Effekten bei dem Film, wo der Predator übers Dach kletterte.
Und das ist auch das, was ich nicht gut finde. Das haben die viel einfach war eine Fehlentscheidung, finde ich. Also es ist ja so, dass der Predator ja dann kommt und dann fällt ja auch das Licht aus und dann haben die sich ja dazu entschieden, diese gesamte Szene nur bei flackerndem Licht zu zeigen. Und ich hatte gestern wirklich Probleme, der Szene zu folgen deswegen. Ich habe zweimal die Szene geschaut, weil ich beim ersten Mal war sie rum und dachte, warte mal, was ist jetzt gerade passiert und dann habe ich dann nochmal die paar Minuten zurückgemacht, um mir das nochmal anzugucken. Klar, das mit Bill Paxton erkennt man, sieht man, dass er da also von dem Predator angegriffen wird und so, aber mich hat dieses Geflatter unfassbar genervt, weil es halt einfach dafür gesorgt hat, dass du der Handlung nicht richtig folgen konntest. Also es ging zumindest mir so.
Ja, aber das ist ja meiner Meinung nach gerade das, was mir gefällt, diese Strobo-Effekte. Klar, du hast recht, man sieht da nicht wirklich, es geht alles Schlag auf Schlag und man erkennt nicht alles, aber gerade diese Strobo-Effekte, ich meine, das muss damals im Kino auch mega rübergekommen sein, die Szene.
Ja, das mag stimmen, ja, das mag stimmen. Gleichzeitig, während Lambert jetzt aber da mit dem Predator unterwegs ist und kämpft halt, ja, und dann ja aber wahrscheinlich dann auch gekillt wird von ihm, das sehen wir nicht, aber das ist ja sehr offensichtlich, geht ja die Lenore mit allen anderen Passanten nach hinten, also Waggons weiter. Der Bahnfahrer merkt das Ganze ja überhaupt nicht, weil das halt einfach so weit hinten im Zug passiert, dass er ja gar nicht logischerweise mitbekommen kann, was da eigentlich abgeht, ne, hinten im Zug. Und
richtig.
Sie zieht ja dann die Handbremse, damit das Ding dann endlich stehen bleibt. Und ja, und dann gehen ja dann auch alle raus. Erstaunlicherweise sind sie jetzt aber alle auf einmal an einem Bahnübergang, also an einem Bahnhof, das, keine Ahnung, das war jetzt einfach gutes Timing, ne?
Ja gut, das ist ja schon auf der freien Strecke irgendwo und ich glaube, dass die Tunnel alle so generell so sind, dass die, dass man da immer aussteigen kann.
Ach so, ja okay, ja. Das könnte natürlich sein, ja.
Erinnert mich auch so ein bisschen an die U-Bahn von Blade damals, das ist die, sieht ja genauso aus vom Setting her.
Ja.
Die geht ja dann raus. Bill Paxton ist ja dann schon, oder beziehungsweise Lambert ist ja dann schon vom Predator gekillt worden. Man sieht da, wie die Maria Conchita Alonso rausgeht.
Genau, sie läuft also nach hinten mit der Waffe bis zum Waggon. Dann sieht sie ja auch die gekillten Bullies, ne, die er dann aufgehängt hat, genau, zwischendurch. Und dann taucht der Predator auf einmal neben ihm auf. Neben ihr auf, sorry, und hebt sie dann ja auch hoch und es ist auch ganz offensichtlich, dass er sie wohl killen will jetzt, registriert aber dann, dass sie schwanger ist und lässt dann von ihr ab. Da hat sie Glück gehabt, ne, dass er da ein bisschen Nachsicht hat mit ihr jetzt, ne?
Ja, genau, das ist das.
Das ist halt Quatsch, ne?
Ja, nee, er hat ja wie gesagt, das wurde ja auch schon beim ersten Teil erwähnt, der Predator hat ja einen Kodex, dass er Unbewaffnete und Schwangere nicht umbringt. Und das hat ja halt das Leben gerettet. Ja, ja.
es kommt ja dann auch Harrigan mittlerweile an, sieht ja dann auch, dass sie ins Krankenhaus gebracht wird und ihr geht's gut, aber sie ist in Schock und sie ist außerdem auch schwanger. Das kriegt ja der Arzt ja dann mit, als er dann ja nach Herzschlag hört. Und dann geht er dann in den Zug rein, da ist ja dann halt sein Boss drin, der ist ja ganz entsetzt, ne, von diesem Desaster, von diesem, wie soll man sagen, Gemetzel, was da stattgefunden hat.
Gemetzel, ja. Man muss sich mal vorstellen, wenn man das in echt sehen würde, das wäre ja schon derb.
Das ist wahr, ja.
Ja.
Dann fragt er natürlich, ob er irgendwie Lambert gefunden hat oder ob man Lambert sehen kann. Und dann meint er ja dann zu ihm, dass sie nur seine Marke gefunden haben. Ne? Die lag jetzt auf dem Boden im Waggon. Aber Lambert selber war nicht auffindbar. Ne? Harrigan entscheidet sich ja dann, an der Bahngleise weiter entlang zu gehen. Und er ist ja jetzt auch mittlerweile alleine. Und als er dann in die Ferne guckt, hört er ein Geräusch und sieht plötzlich auch etwas, das wir im ersten Teil dann auch zu sehen bekommen, auch sehr viel expliziter sogar, weil wir sehen nämlich hier, wie er praktisch wie der Predator von Lambert die Leiche anhebt, den Kopf mit der Wirbelsäule aus dem Körper reißt und dann verschwindet, ja, und Lamberts Leiche liegt dann auch auf der Gleise und der Predator verschwindet dann, ist dann natürlich, wie gesagt, schon nach oben verschwunden, aber Harrigan rennt ja dann, versucht ja dann hinterher zu rennen. Er ist natürlich schon mutig, ne, wenn man gesehen hat, was man gerade gesehen hat, und dann wäre er noch hinterher gerannt, ne, also andere rennen eher in die andere Richtung, ne.
Ja, ich wäre da nicht hinterher gerannt, aber der ist ja, wie gesagt, von dem Tod seines Partners so wütend, dass er da jetzt hier wirklich da kurz einen Prozess machen will. Und auch der Predator, diese Wirbelsäule, die er rausreißt, die nimmt er ja dann als Trophäe für seine getöteten Opfer.
Er sieht ja dann, dass der Predator dieses Gebäude hochklettert, direkt draußen. Und da kommt er ja aber nicht hinterher. Und dann ist ja dann dieser Reporter plötzlich hinter ihm, der ihm die Kamera ins Gesicht hält. Und da denkt er sich ja dann auch hier die Fresse und haut ihm ja dann auch auf die Schnauze, ne? Dass er dann auch...
Wieder, genau, die armen Reporter in den Filmen. Also das ist wieder so eine typische, so ein typisches Filmklischee. Der nervige Reporter kriegt dann
erstmal einen auf die... So ist es. Und stirbt langsam natürlich auch.
Genau, ich habe langsam auch, ja.
Genau so.
Aber ist dann wirklich auch so gedreht in den Filmen, dass man sich wirklich freut, wenn die da mal einem auf die Mütze geben.
Richtig.
Weil der Reporter kommt da schon relativ nervig rüber, ja.
Genau so ist es. Naja, und dann ist dann so, dass er dann versucht, dem Predator zu folgen. Er kann ihn auch immer ausmachen auf den Hausdächern und so. Das kriegt er dann schon immer mit. Und dann ist er dann irgendwie in so einer Alley, ne, also in so einem Gang halt, Gasse, und wird plötzlich auf einmal angefahren von einem Jeep-ähnlichen Auto. Und da wird er dann rausgezogen, auch entwaffnet.
Das ist ja dann das Team vom Keys. Ne?
Genau. So, und die sind jetzt in dem Wagen. Jetzt kannst du gerne ansetzen. Jetzt erzähl mal, was er ihnen da jetzt alles erzählt.
Naja, da, wie du sagst, der wird ja da umgefahren von diesem Jeep und wird dann von dem Auto rausgezogen und in diesen Wagen, wo wir vorhin besprochen hatten, mit diesen ganzen Monitoren wird er ja reingezerrt. Und was mich da jetzt auch ein bisschen wundert, ist, dass er da einfach so in alles eingeweiht wird. Ja, die wollten ihn ja die ganze Zeit fernhalten.
Richtig.
Und jetzt wird er plötzlich einfach so vom Auto gezogen und ohne Wenn und Aber in alles eingeweiht. Wahrscheinlich, weil sie merken, dass er ihn jagt. Ich denke mal, dass sie da deswegen sich umentschieden haben. Aber fand ich auch so von der Logik her ein bisschen seltsam. Ja.
Das ist wahr. Also ich denke mir, dass man auf der einen Seite, hast du recht, ne? Warum sollten sie sich die Mühe machen, ihm das jetzt alles zu erzählen, wenn er der ganze Zeit sich verpissen sollte, ne, auf gut Deutsch. Auf der anderen Seite merken sie aber auch, er ist so involviert, dass sie ihn sowieso nicht loswerden. Und dann auch kann man ihn noch halt einweihen und vielleicht ja auch sogar nutzen. Ne? Ich meine, die wollen ja auch das Gleiche. Die wollen dieses Ding ja auch kriegen.
Kriegen, aber nicht töten. Ja? Die wollen
das ihn stimmt.
Ja fangen, um weitere Forschungen zu machen.
Wie das immer so ist in solchen Filmen, ja.
Absolute Parallele zu Alien. Statt irgendwie das Viech umzubringen, wollen wir es fangen, um ihn zu erforschen, um wieder neue Waffentechnologien zu entwickeln.
Genau so ist es, ja. Genau so ist es. Und dann erzählt ja dann auch hier der Case, dass vor 10 Jahren in in Zentralamerika so ein Wesen schon mal alle umgebracht hat, die gesamte Einheit, die gesamte Truppe, ist natürlich eine Anspielung jetzt auf die Sache mit Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger, ne?
Klar. Ja, ja, ja. Ja. Und interessant ist hier, dass im Film sogar die Frau aus dem ersten Teil einen Credit hat, also da wird sie benannt, und spielt aber hier im Film gar nicht mit. Allerdings ist hier, und das siehst du doch vor dem Bruchteil eines Moments, siehst du auf dem Bildschirm ihr Gesicht. Und zwar haben die eine Szene mit ihr gedreht, wo sie erzählt von ihren Erfahrungen von der damaligen Sache mit Schwarzenegger gemeinsam. Also in ihrer Rolle des ersten Teils natürlich, ja. Also wir wurden angegriffen vom Dschungel, der kam und wurde lebendig und so. Und das ist so ein Moment, den er hier Harrigan zeigt. Aber sie haben diese Szene rausgeschnitten und deswegen fehlt sie. Sie ist aber trotzdem in den Credits zu sehen. Und wenn du dir diese Szene anguckst, hast du sie einmal ganz kurz auf dem Bildschirm. Also da pausieren sie das Video wohl mal kurzzeitig oder es ist kurz davor, kurz danach, wie auch immer. Jedenfalls siehst du sie kurz auf dem Bildschirm, aber die Szene ist entfernt worden, wo sie halt zu sehen ist und spricht darüber, über ihr Desaster. Wenn du halt dir diese Szene mal anguckst und hast aber immer nur die Augen auf die Monitore, dann siehst du kurz die Schauspielerin eingeblendet auf dem Bildschirm.
Okay, okay. Jetzt folgt ja eine Szene, die mich ganz, auch wieder ganz stark an Aliens, also den zweiten Teil, erinnert.
Ja.
Da sitzt einer vorm Monitor, das Team geht los ins sichere Verderben und einer sitzt vorm Monitor und weiß nicht mehr, was er machen soll. Diese Szene kommt 1:1 auch in Aliens vor, wo das Special Team versucht, die Aliens zu jagen.
Korrekt. Da hast du recht, das ist ziemlich genau das Gleiche, ne?
Aber auf jeden Fall wird jetzt erstmal eingeweiht. Jetzt wird er erstmal eingeweiht, mit was das zu tun hat. Wollte ich auch vorhin erwähnen, dass ich jetzt ehrlich gesagt auch ein bisschen das seltsam finde, dass der Danny Glover da in dem Film The Predator, er weiß ja eigentlich noch nicht, mit wem er es da zu tun hat, jagt ihm aber hinterher, als wäre es ein ganz normaler Mensch, aber der klettert ja die Häuserwände hoch wie in Bruchteil von Sekunden und dass der sich da nicht wundert oder dass der sich nicht denkt, mit was habe ich es da zu tun und ihn einfach so schnurstracks verfolgt, das fand ich jetzt auch so ein bisschen, Danny Glover erfährt ja jetzt erst, mit was er es da zu tun hat.
Ja, richtig. Was mich hier sehr stört in dem Film ist der Soundtrack. Das ist nämlich ja ganz offensichtlich der Soundtrack des ersten Teils. Also ich glaube, dass der, also so vom Gefühl her, haben die den nicht einmal verändert. Also als hätten sie wirklich nur die Musik des ersten Teils.
Nee, übernehmen sie alles 1:1, ja.
Absolut, ne? Ich habe ihn jetzt ja erst gesehen und es ist wirklich das Gleiche. Also, und was halt hier einfach nicht passt, ist, die Musik des ersten Teils passt ja so gut, weil du ja auch dieses Feeling des Dschungels hast und dieses Feeling dieser Truppe, die da unterwegs ist. Und hier hast du aber Großstadt und der Soundtrack ist hier meiner Meinung nach fehl am Platz. Du rechnest nicht damit, eine Großstadt zu sehen, wenn du diese Musik hörst. Ne? Also ja, du hast ja in jedem Film irgendwie immer die gleiche Musik, aber wenigstens so leicht abgewandelt, ne? Wenn das jetzt erster, zweiter, dritter Teil ist, die Musik ist zwar hauptsächlich gleich, aber es gibt immer so kleine Abwandlungen, ne? Aber hier ist es gefühlt der gleiche Soundtrack, weißt du, einfach 1:1 übernommen, auf die Szenen gelegt, die oft nicht passt, meiner Meinung nach.
Ja, also entweder war das eine Sparmaßnahme oder man wollte einen höheren Wiedererkennungswert erzeugen.
Ja, aber ich denke mir, es war beides sogar der Fall.
Ja, ich denke aber, wie du sagst, diese Musik passt eher, vor allem, weil man ja den ersten Teil kennt, dann denkt man ja gleich an den Dschungel, wenn man die
Musik hört. Richtig, genau so ist es. So, also sie haben doch aber vor, ihn praktisch einzufrieren, ne? Also das wollen sie machen. Also sie wissen ja mittlerweile, dass er ja auf Infrarot reagiert. Also er sieht nur ihre Körperwärme. Die haben aber jetzt diese Anzüge an, die Körperwärme aber einschließt. Also können sie praktisch ihn nicht sehen, ne? Also kann genau. Der
und das, UV-Licht, dass da auch keine Wärmeabstrahlung sichtbar ist.
Ja.
Die präparieren ja auch den Kühlraum dann irgendwie mit Atompartikeln, dass der ja da komplett kein Durchblick mehr hat.
Ja, richtig, und, genau.
Das ist ja auch das Kühlhaus, weil er ja gesagt hat, wir haben seine Gewohnheiten erforscht. Er kommt alle 2 Tage her und hat eine Vorliebe für Rindfleisch.
Ah, ja, richtig, das sagen sie. So ist es.
Deswegen wissen sie auch ganz genau, wo sie ihn immer antreffen können und haben dann genug Zeit gehabt, den Kühlraum zu präparieren. Ja,
ja, so ist es, genau. Ja, und es ist ja so, dass der Predator ja dann da ist. Sie laufen ja dann mit diesen Waffen dann dort rum. Hier muss ich auch wieder sagen, aber das habe ich auch schon in der letzten Folge gesagt zu Predator, mir ist dieses Ding halt einfach viel zu menschlich. Ne? Das hat da zwei Beine, zwei Arme, zwei Hände, zwei Füße, zwei Knie. Wie es dann da teilweise sich auch dann hinkniet, ist einfach zu menschlich. Aber gut, das konnte man damals nicht anders machen. Aber ich nehme diesem Ding halt einfach das Alien nicht ab. Es ist halt völlig offensichtlich Mann im Kostüm. Und das war 1986 auch schon Mann im Kostüm. Das hat man damals auch schon gesehen. Also da bin ich einfach nicht überzeugt davon.
Wobei die bei den neueren Filmen, bei Upgrade, Predator Upgrade und bei Predators, waren das ja auch Predators in Kostümen.
Ja, gut, das ist auch klar. Ich meine, du kannst den ja jetzt auch nicht ändern. Ne, du kannst ja jetzt keinen Predator-Film drehen und machst dann jetzt plötzlich andere Figuren. Ne, das würde ja auch nicht funktionieren.
Aber wie gesagt, das wäre ja jetzt technisch möglich gewesen, da auch die Predators zu animieren. Ich meine, bei einem Hulk haben sie ja auch einen komplett animierten jetzt genommen, statt einen grün angemalten Muskelmann.
Deswegen, das stimmt.
Ist das wahrscheinlich ja schon so gewollt, dass der so rüberkommt, ja.
Okay, naja, jedenfalls ist es so, und du hast recht, das ist schon sehr Alien 2-lastig, ne? Weil die merken jetzt irgendwie, dass sich der Predator wegbewegt, irgendwie geht er auf einmal weg, das kriegt er ja dann mit über die Sensoren, und dann sagt ja dann Ripley, Entschuldigung, ich meine, dann sagt Harrigan, holen Sie die da raus.
Wollte ich auch gerade sagen, das ist ja voll die Ripley, der ist ja da voll die Ripley in dem Moment.
Absolut.
Und fährt dann wieder wie bei Aliens mit einem Fahrzeug rein und versucht sie zu befreien.
Das stimmt.
Ja, eins zu eins.
Und der Typ, der da sitzt am Bildschirm, der kriegt ja dann auch nichts auf die Reihe.
Genau, Panikattacke, was soll ich machen? Ja, das ist wie bei Aliens
2. Das stimmt, also das ist wirklich mega ähnlich. Das ist mir vorhin gar nicht so bewusst geworden, aber jetzt, wo du es sagtest, ist mir völlig aufgefallen. Es ist ja dann so, wie du halt gerade sagtest, der Harrigan, der steigt ja dann in dieses Fahrzeug rein, fährt ja dann in das Gebäude hinein, um sie da alle jetzt zu retten. Die werden aber jetzt aber auch schon hoffnungslos angegriffen, ne? Und einer nach dem anderen wird gekillt. Davon kann man ja mal schwer ausgehen, ne?
Wie er wieder mit seiner Pumpgun, mit der er schon am Anfang diese Leute da vor der Tür umgemäht hat.
Ja.
Die hat er jetzt auch wieder dabei. Und macht eigentlich das Gleiche dann auch mit Predator, ja.
Gut, dass du das sagst. Das wollte ich noch sagen vorhin, das habe ich vergessen. Wenn er am Anfang nämlich, ja, kurz bevor er seinen Stunt macht und die Tür abfährt, ne, geht er an seinen Kofferraum und dann hat er da eine Tasche liegen. Die macht er auf und hat da fein säuberlich Waffen drin liegen. Diese Tasche ist aber, hat aber keinen festen Boden, die hängt. Also wenn du die Tasche praktisch so in der Hand hast, dann hängt die nach unten hindurch und legst du die irgendwo hin und machst dann die Tasche auf, ist alles durcheinander. Aber diese Tasche öffnet er und die Waffen liegen wunderbar nebeneinander angeordnet auf dem Boden der Tasche, die halt, wie gesagt, aber keinen festen Boden hat. Also war das so offensichtlich alles platziert vorher. Hast du es zufällig vor Augen? Das wollte ich vorher noch sagen, habe ich vergessen.
Ja. Auf jeden Fall hat er, wie gesagt, mit derselben Pumpgun-Meter ja dann den Predator später nieder, nachdem das Team da ausgelöscht worden ist. Was auch neu ist, was wir im ersten Teil so noch nicht hatten, der Predator, der ahnt ja, dass da was nicht stimmt. Der sieht den ja zwar nicht mit seinem Infrarot, aber der ahnt ja, dass da was nicht stimmt. Und tut er dann sein Visier dann quasi umschalten, ne, von Infrarot auf irgendeinen Modus, wo er das dann doch noch sieht.
Ja, und das konnte natürlich das FBI jetzt nicht wissen.
Nee, das konnten sie nicht wissen, ja.
Richtig. Ja, es ist ja dann so, dass dann ja eigentlich auch vermeintlich Case dann umgelegt wird, ne, vermeintlich, ne, das ist ja der Predator, der flieht ja dann, es kommt eine Explosion und alle anderen sind gekillt und wie du schon gerade sagtest, dass Harrigan verschwindet dann, kommt dann auch an mit seiner Pumpgun und jetzt ist es so und da muss ich sagen, da habe ich vorhin wirklich gedacht, alter Schwede, das dauert aber echt ewig lange. Dieses Ende ist unfassbar lang gezogen, ne? Und das hätte von mir aus Viertelstunde kürzer sein können. Also der Film läuft jetzt schon 1:17 und geht sogar noch 30 Minuten. Wie ich vorhin schon sagte, wir haben jetzt sehr lange gar keine Gespräche, sondern wirklich nur Szenen. Also es ist dann so, dass Harrigan versucht mit ihm also einen Kampf. Also es ist so, dass das Predator neben ihm erscheint. Mittlerweile ist der auch sichtbar, ne? Der ist jetzt nicht mehr unsichtbar. Und er muss halt zwischen diesen Rinderhälften dann fliehen. Das kann er auch gerade noch so machen. Dann hat er dann wieder die Waffe und dann schießt er wieder auf den Predator. Es gibt also so Verfolgungsjagden einfach, ne? So mehrere Szenen jetzt. Genau. Ne?
Da kommt dann auch wieder eine neue Waffe vor, die ich damals richtig cool fand. Dieser Diskus hier, dieser scharfe Diskus von dem
richtig.
Predator. Mit dem er da ja den Keys dann letztendlich umbringt, ja.
So ist es, genau. Das kommt gleich, ja. Jetzt ist es so, dass Harrigan halt fliehen kann, hat die Knarre dann irgendwie dann doch, also ich dachte eigentlich, er hätte sie vorher liegen lassen und oder vielleicht ist er auch im Kreis gelaufen, das kann auch sein. Jedenfalls ist der Predator hinter ihm, er hat die Knarre, lädt durch und ballert den Predator mehrfach nieder. Also du siehst ja auch, er hat ja dieses grüne Blut, wie wir ja wissen. Und
ja, ja, ja.
Der fällt ja dann auch, nachdem er dann 5, 6 Mal getroffen wurde, nach hinten hin und ist ja dann auch vermeintlich besiegt. Er zieht ihm ja dann die Maske ab und haben wir ja dann
Was ich auch nicht verstehe, warum muss man da immer die Maske abziehen? Also was ich gemacht hätte, wenn man sich ja da nicht sicher ist, aber ist auch ein typisches Filmklischee. Man schießt jemanden nieder, guckt erstmal, fummelt da rum und weiß nicht, ob er tot ist, anstatt da irgendwie noch einen Gnadenschuss durchzuführen und um sicher zu gehen, dass er tot ist. Aber in den meisten Fällen ist es ja so, dass der Film dann schon zu Ende wäre.
Gerade bei so einem Monster natürlich, ne, würde man das ja echt machen, ja.
Ich würde mich gar nicht so nah rantrauen bei dem Monster. Wenn ich jetzt den niedergeschossen hätte, würde ich, der erste Weg wäre raus, ans Auto.
Ja, richtig. Oder irgendwie, richtig. Ne? Also es ist ja so, dass der Predator ja dann da liegt, vermeintlich tot, er nimmt ihn die Maske ab und dann sagt er, und das ist natürlich eine Hommage an den ersten Teil, you're one ugly mother, und dann wird er aber abgebrochen. Da sagt er auf Deutsch was ganz anderes, ne? Da ist überhaupt, er sagt ja im Deutschen, du bist so abgrundtief hässlich, ne? Und ja. Da sind sie aber nicht hintergekommen, dass das der gleiche Satz war, und deswegen sagt er hier im zweiten Teil halt was ganz anderes jetzt, ne? Als im ersten. Und jedenfalls wird er dann plötzlich an der Kehle gepackt und weggeschleudert vom Predator. Der steht auf und ist dann wieder aufgebäumt. Herring liegt dann am Boden und dann taucht auf einmal aber Case wieder auf und sagt dann, hast du mich vermisst, irgendwelche Sprüche. Und dann schießt er ja dann halt dieses, was ist das, was er auf ihn schießt? Es ist doch irgendwie
Ich glaube, das ist was ist das? Trockeneis oder irgendwas?
Ja, genau, ja, genau.
Das
wird das richtige Wort sein, Trockeneis, richtig. Naja, und dann kommt ja dann dieser Moment, wie du gerade sagtest, er zieht ja dann, also der Case sagt ja dann zu ihm, er soll verschwinden, er soll weggehen, er wird jetzt hier das alleine beenden, und dann, ja, zieht der Predator aber auch schon diesen Art Diskus raus und den wirft er dann, diese ganzen Rinderhälften im Weg, die werden alle zerteilt, zack, 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 und dann kriegt er dann Case, glaube ich, den Kopf ab, ne? Kriegt er den Kopf ab oder wird er zerteilt hin unten? Das kann
ich
gar nicht
zerteilt, sehen. In der Mitte zerteilt. Also die obere Hälfte sieht man nicht runterfallen, aber die
untere
Hälfte.
Ja, okay.
So ab dem Bauchnabel aufwärts. Fand ich übrigens auch damals, ich meine, heute hat man natürlich schon Besseres gesehen, aber fand ich natürlich damals grandios, die Szene, wie der Diskus da durch die Rinderhälften fliegt und alles zerteilt. Hat mir also damals bei der Erstsichtung sehr gut gefallen, die Szene.
Ja, okay. Okay, jedenfalls ist es so, dass der Predator dann auf das Dach hochflieht und Harrington natürlich hinterher. Er ist ja ganz alleine und
also er versteckt sich ja da zwischen den Belüftungsschächten.
Ja. Ganz genau. Und Harrington kommt immer näher und dann greift ihn der Predator ja dann auch an und dann fallen sie ja gemeinsam
runter, genau. Dann wirft er erstmal sein Speer nach ihm. Er weicht aus. Tut der Predator ja mit seiner Gasmaske irgendwie. Harrigan nimmt ja den Speer und schubst ihn dann quasi vom Dach runter. Anstatt ihn zu erstechen, schubst er ihn irgendwie runter, was jetzt auch wirklich einfach nur eine Szene ist, um den Film noch ein bisschen zu verlängern.
Richtig, genau. Also das heißt, er nutzt halt die einzige Waffe, also die eigene Waffe nutzt er halt gegen ihn, ja. Und da kriegt das halt hin, dass der Predator dann fällt. Tut aber dann sich so ein bisschen aufhalten können, während er fällt an der Wand und greift ja dann auch dieses Rohr, und das Rohr löst sich von dem Gebäude und rutscht und fällt dann praktisch auf die andere Seite zum anderen Gebäude hin, und da bricht er dann durch die Wand hindurch in ein fremdes Badezimmer. Ne?
Ja, wichtig ist ja da noch, dass er da seine Selbstzerstörungsbombe wieder aktiviert.
Genau, wollte er, ne? Aber das hat er ja abgebrochen jetzt.
Genau, da ist ja so, die hängen da zusammen an der Wand und der Predator aktiviert seine Bombe da dann wieder und man hört dann wieder diesen Ton-Countdown, ne? Und der Harrigan hat aber greift nach dem Diskus und tut rechtzeitig noch den Arm durchtrennen, sodass die Bombe dann quasi auch durchtrennt wird und konnte dann diese Explosion verhindern, ja.
Richtig, genau, genau. Ja, so, dann ist er, Harrigan ist alleine auf diesem Sims noch und das wäre für mich eine ganz furchtbare Vorstellung. Also ich habe ja auch große Probleme mit Höhe. Und da kraxelt er ja dann zu diesem Rohr. Und diesem Rohr jetzt ungesichert runterklettern, alter Schwede, also das würdest du mich auch niemals sehen. Gut, er will jetzt da runterklettern und das macht er auch. Und seine Waffe fällt ihm aber auch noch raus. Und jetzt sehen wir aber in diesem Badezimmer, dass der Predator dort irgendwie gegen die Wand schlägt, die Fliesen rausholt und so Putz abbröckelt. Und das habe ich nicht verstanden. Was hat der Predator da gemacht? Tut er sich da verarzen oder was soll das?
Hat er ja wieder sein, wie im ersten Teil auch, wieder sein Survival-Kit dabei, ne? Falls er verletzt wird, dass er sich selber versorgen kann. Diesen Putz und diesen Spiegel, da tut er ja auch irgendeine leuchtende Flüssigkeit drüber schütten und dann löst sich das ja auf. Ich denke, dass das einfach, dass er das braucht, um seine offenen Wunden zu verarzten.
Okay, ich muss jetzt sagen, das ist halt einfach für mich absolut nichts, ne? Also ich will jetzt niemanden dissen, der Predator-Fan ist, aber für mich ist das absolut nichts. Wenn ich das jetzt mit Alien vergleiche, weißt du, ein Alien ist für mich ein Wesen, das völlig absolut nicht menschlich ist, eher Tier-alike ist und das, wenn es verletzt ist, dann ist es verletzt und das war's. Aber dass ein Alien sich dann selber verarztet mit irgendwelchen Survival-Kits und sich Spritzen gibt und dann auch noch so menschlich ist gleichzeitig, boah, ich weiß nicht, also da habe ich keine Begeisterung. Überhaupt nicht.
Ja, also ich denke da ja so, ja, das sind ja Wesen, die aus Sport jagen. Und da macht es schon für mich Sinn, dass die da auch so ein Survival-Kit dabei haben, falls sie sich verletzen.
Ja.
Aber wie du sagst, absolut eine Szene, die man sich auch hätte sparen können.
Ja, finde ich auch, ja. Witzig ist, dass er jetzt, dass der Predator schreit, weil er sich ja diese Wunden praktisch verätzt oder sowas, ja.
Da kommt diese Omi, ja.
Genau, und das hört, die Omi hat jetzt den Schrei gehört, aber dass er durch die Wand gebrochen kam vorher, das hat sie nicht mitbekommen, so ungefähr.
Nee, das hat sie mitbekommen. Vor allem der Mann schläft ja anscheinend noch vorm
Fernseher. Der wird also gar nicht wach, ja.
Ja. Das Lustige ist ja dann auch, wie sie versucht mit dem Besen da zu gucken, ja, wer ist denn da drin? Notfalls zieht der einen mit dem Besen über und der Predator läuft da einfach durch.
Was sie gezeigt haben, nur kurz ist, ich habe mich ja immer gefragt, wie kommt eigentlich. Das haben mich vorhin gefragt, ich habe es ja jetzt einmal gesehen, wie kommt der Harrigan eigentlich ins Bad, ja? So, und sie zeigen nur einmal kurz, dass er unten am Rohr angekommen ist und jetzt diesem anderen Rohr hochklettert, ja, dass er ja aber nach oben klettern muss. Dieses Rohr ist ja aber völlig glatt und kahl, da hat er nichts zum Halten dran. Und das glaubt keine Sau, dass er dieses glatte Rohr hochgeklettert ist, oder?
Ja. Er hätte ja unten warten können auch auf den.
Naja, aber es ist so, dass ja dann der Predator durch die Tür gebrettert kommt und rennt auch durch die Haustür raus und also durch die Wohnungstür raus und dann kommt ja dann Harrigan und dann steht sie da mit ihrem Besen und sagt er, ich bin von der Polizei und rennt dann hinterher.
Und dann sagt sie ja, was auf Englisch natürlich auch viel cooler klingt, I don't think he gives a shit.
Ja, richtig, genau. Weil er ihn verhaften möchte oder irgendwie sowas. Ne? Oder
ist aber auch unglaublich, für das, was sie jetzt da gerade erlebt hat, finde ich die Oma unglaublich ruhig. Also ich glaube, alle Omas, die ich kenne, die hätten da schon einen Herzkasper bekommen.
Das ist allerdings wahr, ja. Es ist ja so, dass er ja dann jetzt in diesen Fahrstuhlschacht rein muss, weil ja der Predator da rein ist und denkt sich auch, scheiße, warum muss es immer Höhe sein? Und mir ist hier ein Übersetzungsfehler aufgefallen und zwar, das wissen viele nicht und ich wusste das selber auch lange nicht, erst seit 24 weiß ich das, mit Kiefer Sutherland, dass die Amis halt auch Son of a Bitch nicht nur als Beleidigung für jemanden nutzen, sondern auch für verdammte Scheiße nochmal oder verdammter Mist, ne?
Ja.
Das ist etwas, das musste man halt auch erstmal wissen. Und hier ist es so, dass halt Danny Glover hier sagt, scheiße, warum muss immer höher sein? Sagt er, son of a bitch. Aber er meint in dem Fall halt da ganz offensichtlich, verdammte Scheiße nochmal.
Verdammte Scheißsituation, ja.
Richtig. Aber er sagt dann, dreckiger Wichser, sagt er im Deutschen. Ja, gut, klar, ich meine, das funktioniert trotzdem, weil er natürlich den Predator meint, logischerweise.
Genau, ja.
Na gut, jedenfalls ist es so, er klettert ganz bis nach unten, ne, diesen Fahrstuhlschacht runter. Und jetzt ist er irgendwie, bitte erklär es mir, ist er da jetzt in einer Art Raumschiff auf einmal vom Predator? Warum ist das unterhalb des Gebäudes? Kannst du mir das bitte erklären? Also da habe ich vorhin definitiv kopftechnisch abgeschaltet, weil das war mir jetzt zu viele unbeantwortete Fragen und dem konnte ich jetzt nicht mehr folgen.
Ist er ja im Fahrstuhlschacht und fährt mit dem Fahrstuhl dann auch runter und da ist ja dann auch so eine kleine Öffnung und er landet dann direkt auf dem Raumschiff, welches ja in einer Art U-Bahn-Station gelandet hat ist. Und wie das jetzt da reingekommen ist, kann ich dir auch nicht erklären. Aber er ist ja dann definitiv im Raumschiff von den Predators drin, kurz nachdem er da beim Fahrstuhlschacht unten durchgefallen ist.
Und ich habe keine Ahnung, warum.
Ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, wie das Raumschiff da reingekommen ist, vor allem ohne, dass es irgendwelchen Anwohnern auffällt, das kann ich dir auch nicht erklären.
Ja, also das war Humbug, wirklich, wirklich Humbug. Also der Film hat die einen oder anderen guten Momente, ne? Das muss ich auch sagen. Hat auch gute Stunts und sowas und er ist auch derbe, aber das ist für mich schon echt Quatsch. Ich sag dir ganz ehrlich.
Ja, wie gesagt, also wie landet ein Raumschiff mitten in der Stadt, irgendwo im U-Bahn-Schacht und keiner kriegt's mit? Ja.
Richtig, richtig. Übrigens, nachdem sie diesen Film gedreht hatten, war ja erstmal aufgrund des dann doch sehr geringen Erfolgs des Films klar, dass es keinen weiteren Teil geben wird. Und es war ja damals sogar schon, also 1990, musst du dir vorstellen, ein Alien vs. Predator im Gespräch. Du siehst ja hier auch in diesem Raumschiff den Xenomorph-Kopf, also ähnlich zumindest, an der Wand hängen.
Ja.
Das hat man ja dann aber, ich glaube, bis 2004 ja immer noch auf Eis gehabt. Das ist ja dann erst 2004 erstmals erschienen, glaube ich. Oder 5 vielleicht auch, aber ich meine eher 4. Von Paul Anderson ja dann inszeniert. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, mir bringen diese Filme alle nichts. Alien vs. Predator ist Hühnerscheiße in meinen Augen. Ich kann damit gar nichts anfangen.
Furchtbar.
Gut, Gott sei Dank bist du ja meiner Meinung.
Beim zweiten Teil, also Alien vs. Predator 2, bin ich, glaube ich, sogar aus dem Kino rausgegangen.
Oh, den habe ich nicht gesehen. Der soll so dunkel sein, habe ich gehört. Also man soll da gar nichts sehen können, ne?
Also ich hab im Kino kam ja dann auch diese, es gibt ja wieder zwei Versionen. Im Kino kam ja diese leicht zensierte Version. Dann kam ja so ein Director's Cut raus. Aber wenn du die DVD anguckst, wie gesagt, du siehst da kaum was. Ich denke, dass das auch eine Art der Zensur war.
Ja.
Den Film, da haben wir sogar damals vom Arbeitgeber, haben wir da Kinokarten bekommen. Also ich habe zum Glück da nichts bezahlt, aber ich bin da, ich glaube, eine Dreiviertelstunde habe ich mir das angetan, dann bin ich raus.
Also du bist sogar raus. Also du hast den Film verlassen.
Ich habe den Film verlassen, ja. Ich habe den Film, also der hat mir, ja, also mache ich normalerweise nicht wirklich. Der Film muss wirklich sehr, sehr, sehr schlecht sein, wenn ich sowas mache. Aber ich konnte da in dem Moment nichts damit anfangen. Zumal ich ja auch Predator und Aliens eigentlich die alten Filme so mochte, dass ich das auch so fast schon eine Frechheit fand, was er dann
daraus gemacht haben, ja.
Genau, ja. Ich habe das in meinem ganzen Leben, glaube ich, ein oder zweimal gemacht, aber das war das eine Mal.
Ja, okay. Also ich habe den Film damals das erste Mal im, also den ersten Alien vs. Predator habe ich in Hamburg geguckt im Kino, das weiß ich noch. Da war ich nämlich zu Besuch in einem kleinen Hotelzimmer, habe ich gehockt und damals natürlich noch ohne Smartphones und so, habe ich dann versucht, irgendwie herauszufinden, ob in Laufnähe ein Kino ist. Und wie es der Zufall wollte, war dem so, war auch ein großes, auch eine Kette, aber ich weiß nicht mehr was, vielleicht ein Cinemax oder so. Und da habe ich mir gedacht, komm, dann gehst du jetzt heute Abend ins Kino und da habe ich mir den Alien vs. Predator angeschaut. Ich muss sagen, er ist jetzt nicht ganz uninteressant gewesen. Ich fand den Anfang gerade mit diesem Tunnel dann in das Eis nach unten rein, ist ja auch Lance Henriksen dabei, nicht verkehrt. Aber natürlich ist das, wenn man ganz streng ist und Alien und Predator-Fan ist, eine Kacke, ja. Und den zweiten Teil habe ich bis heute nicht gesehen.
Nee, brauchst du ja auch nicht antun. Was ich halt auch schlimm fand, ist, dass der Predator plötzlich mit der Frau zusammengearbeitet hat.
Ja, genau, was eine Scheiße, oder? Hat doch gefehlt, dass sie High Five am Ende machen.
Ja, das hat wirklich gerade noch so gefehlt, aber wie gesagt, eigentlich total der Menschenfeind, jagt da die Menschen, also und dann machen sie so ein Buddy aus ihm, das war furchtbar.
Ja. Furchtbare Scheiße, ja, also absolut, da hast du recht. Okay, naja, jedenfalls ist es so, jetzt kommt so ein Moment, da kann man jetzt auch nicht mehr so viel sagen, weil halt einfach nichts mehr geredet wird. Es ist halt so, dass er in diesem Schiff da unterwegs ist, dann kommt dann irgendwann plötzlich der Predator, taucht vor ihm auf, es entfacht einen Kampf, er kann ihn mit diesem Diskus verletzen, dann wird er dann mit so einem Netz an die Wand geschleudert und auch festgesetzt, aber dadurch, dass er diesen Diskus in der Hand hat, kann er dann praktisch das ja wieder frei schneiden und sich ja dann befreien und dann tauchen plötzlich ganz viele Predator neben ihm auf, nehmen dann aber den verletzten Predator hoch, den er ja gerade verletzt und wahrscheinlich auch gekillt hat mit seiner eigenen Waffe. Und dann laufen sie alle in den Nebel.
Was ich auch eine sehr coole Szene fand, wo er diesen Predator umbringt, wie dann so aus dem Unsichtbaren heraus so die anderen Predator kommen und plötzlich stehen da 10 um ihn herum. Und er dann so, okay, wer ist der Nächste? Hat schon mit seinem Leben abgeschlossen in dem Moment und dann hat er ja die Trophäe nochmal bekommen, aber diese Szene, wo die jetzt kommen und aus ihrer Tarnung heraus dann erscheinen, die fand ich auch cool gemacht.
Ja, die war gut gemacht, das war in Ordnung, aber ich muss echt sagen, das ist doch, wenn man wirklich drüber nachdenkt, eine Scheiße. Warum bitteschön kriegt er jetzt eine Waffe zugeworfen, da auf der 1715 steht? Warum greifen sie ihn nicht an? Warum ist es für sie kein Problem, dass er jetzt einen von ihnen umgebracht hat? Warum killen sie ihn nicht? Also ich verstehe es einfach nicht.
Weil die Predator ja, wie gesagt, aus sportlichen Gründen Menschen umbringen. Also der Predator jagt ja und holt sich bei jeder Leiche seine Trophäe. Und dadurch, dass der Danny Glover jetzt diesmal den Predator umgebracht hat, hat er halt von denen eine Trophäe bekommen.
Okay, also okay, in Ordnung. Weißt du, ich habe hier wirklich einen Punkt erreicht vorhin, wo ich mir so dachte, komm, jetzt kann es auch zu Ende sein. Ich hatte keinen Bock mehr, weil das für mich einfach zu viel Quatsch wurde. Also das Ende ist Quatsch. Also es wäre mir lieber gewesen, wenn er jetzt am Ende gekillt worden wäre, also Harrigan, und die Predator hätten ihren mordlustenden Zug fortgesetzt. Das hätte mehr Sinn gemacht als das, was jetzt hier daraus geworden ist.
Ja, wie gesagt, also das Ende ist ja so, dass der Harrigan quasi das Spiel gewonnen hat. Ja.
Okay, also ich will natürlich auch niemandem zu nahe treten. Ne? Also wenn jetzt einige von euch großer Fan ist dieses Films und ihnen der gefällt, dann möchte ich da jetzt natürlich sagen, jedem das Seine. Das ist ganz klar, also jeder hat seine eigene Meinung. Will das jetzt niemanden jetzt hier mit dem Film madig machen. Aber dadurch, dass der Film ja jetzt schon 34 Jahre alt ist und ich ihn jetzt zum ersten Mal gesehen habe, sind die Sehgewohnheiten anders und deswegen wirkt er natürlich nicht mehr nur so. Ne?
Ja, da kommt jetzt halt die Schlussszene, wie das Raumschiff verlässt jetzt natürlich wieder total unbemerkt den U-Bahn-Schacht.
Und, richtig, natürlich.
Ja, und er schafft es gerade noch rechtzeitig raus.
Genau, er schafft es gerade noch rechtzeitig raus, sonst wäre er mitgenommen worden. Er wird ja dann auch dann später gefunden in so einer Art Straße, in Anführungsstrichen. Also das Raumschiff hat ja schon so eine Spur hinterlassen, ne? Naja, jedenfalls ist es so, dass Harrigan sieht furchtbar aus, ne? Also völlig voll mit irgendwie Kram, ne? Also so trockenen
Kalk oder irgendwie. Auf jeden Fall ganz weiß.
So ist es. Und dann kommt dann die Polizei, kommt dann eben an und schnappt dann Harrigan rein, also beziehungsweise holen sich ihn dann, weil sie dann auch wissen wollen, was passiert ist, ob es ihm gut geht und so. Und dann ist der Film zu Ende und ich...
Kleinen Aufhänger für eine Fortsetzung, also ist ja da, was er sagt, der Adam Baldwin kommt ja und sagt, wir hätten ihn fast gehabt. Man sagt da zu ihm ja dann am Schluss, beziehungsweise ist der Adam Baldwin dann schon weg, dann sagt er ja, du kriegst noch eine weitere Chance. Mach dir keine Sorgen.
Ja, genau. Ein Fun Fact habe ich noch und zwar ist es so, dass irgendeine Serie... es war auf jeden Fall eine News-Sendung und die haben Live-Interviews gemacht, so von Filmteams manchmal und so. Und dann hat der Darsteller von Danny ein Interview gegeben während des Drehs und der Regisseur hat ihn dann richtig angemault, er solle jetzt gefälligst ans Set kommen, es wird hier gedreht und so weiter und so fort. Und dem Regisseur war überhaupt nicht bewusst, dass das eine Live-Übertragung war. Und das war natürlich dann mega peinlich für alle Beteiligten.
Das hat er auch bei den Audiokommentaren gesagt.
Das ist natürlich peinlich, ne?
Ja, es war peinlich, hat es dann auch entschuldigen müssen, was er ja offiziell gemacht hat.
Na gut, der Film ist damit zu Ende, ist erledigt. Wir haben natürlich, wie schon gesagt, exakt die gleiche Musik wie im ersten Teil hier. Und ich möchte hier den Film nicht jetzt so extrem dissen. Ich habe schon schlechtere Filme gesehen, aber er hatte seinen spannenden Aufbau. Aber ich fand dann doch streng genommen dieses Setting in die Großstadt einen großen Fehler. Also da kann ich halt echt nichts abgewinnen. So als abschließendes Wort.
Ja, mein abschließendes Wort ist, also ich denke, ich werde den Film auch wahrscheinlich mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht nochmal gucken, weil er mir einfach auch zu alt ist. Mag alles 1990 funktioniert haben, aber für heute ist das ja, wie du sagst, ist das nix. Das mit der Stadt war vielleicht keine schlechte Idee. Fand ich jetzt teilweise auch nicht schlecht umgesetzt, aber Predator passt doch besser in den Dschungel. Aber ich muss sagen, das ist mir trotzdem noch viel, viel besser gefallen als die zwei, wo danach gekommen sind.
Ja.
Also ja. Der Upgrade ist ja, wie du sagst, totaler Mist. Und Predators von Robert Rodriguez fand ich nicht schlecht, aber der hat mich überhaupt nicht gecatcht.
Den habe ich nur einmal im Kino gesehen. Also 2010, dann nie wieder.
Von der Idee her war es nicht schlecht, aber hat mir jetzt von der Action her überhaupt nicht gefallen.
Ja.
War jetzt auch nicht wirklich das Thema, was ich finde, was für Robert Rodriguez geeignet wäre. Mhm. Der soll da seine abgedrehten anderen Filme machen, aber Predator ist nichts für ihn.
Ja. Okay, damit ist der Film beendet. Hat mich gefreut, dass hat mich trotzdem gefreut, dass ich ihn jetzt mal gesehen habe und dass du ihn mit mir besprochen hast. Das war dein erster Auftritt hier. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß.
Ich hatte sehr viel Spaß, ja. Hat mir Spaß gemacht. Würde mich auch aufs nächste Mal freuen.
Sehr schön.
Vielleicht nehmen wir da ja einen etwas aktuelleren Film. Also,
ja, finde ich, werden wir mit Sicherheit. Genau.
Jawohl.
In Ordnung. Du, dann war es das für heute. Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal.
Okay, bis zum nächsten Mal, Alex.
Bis dahin.
Ja, ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.